Also in der heutigen Vorlesung geht es um zwei Themen eigentlich. Das eine, und zwar ist da ein ziemlich starker Bruch dazwischen. Also wir machen jetzt sozusagen das Thema HTML und ein bisschen fortgeschrittenere Themen von HTML fertig. Und dann kommt ein Einstieg in eine ganz neue Gruppe von Fragen eigentlich, weil wir irgendwann an die echten, zeitabhängigen Medien vor allem ran müssen, zum Beispiel an Audio, auch an Bilder. Und da gibt es dann sozusagen den Vorspann, der ein bisschen Grundlagen legt. Und das ist dann sozusagen der zweite Teil der heutigen Vorlesung. Ja, zunächst mal also die CSS, von denen da die Rede war, die Cascading Style Sheets. Das ist also der erste Teil. Ich habe schon ein bisschen erklärt, was Cascading Style Sheets eigentlich sind. Das ist im Prinzip eine reine Formatierungsinformation. Man trennt also aus einer HTML-Seite einfach raus, was einfach Aussagen darüber sind, wie Dinge formatiert werden. Also ich schreibe nicht irgendwo hin an ein bestimmtes Wort, das soll in einer 16-Punkt-Schrift in Fettdruck geschrieben werden, sondern ich markiere das Wort einfach als zu einer bestimmten Klasse gehörig und schreibe an einer anderen Stelle, diese Klasse wird überall, wo sie vorkommt, mit 16-Punkt und Fett geschrieben. Das ist so die Kernidee von dem CSS. Ich habe auch schon ein bisschen was über die Syntax in der letzten Vorlesung erzählt. Hier ist jetzt nochmal ein Beispiel. Und zwar geht es jetzt natürlich auch darum, wie baue ich das tatsächlich ein in HTML-Seiten. Na, das Einfachste, was ich machen kann, aber das ist natürlich nicht eigentlich der richtige Zweck von CSS. Ich kann irgendwo, wo zum Beispiel hier dieser Beispieltext in einem HTML vorkommt, kann ich mit einem Style-Attribut einfach CSS Formatierungsinformationen dazugeben. Das ist natürlich jetzt nicht genau das, was man will sie eigentlich rausziehen, aber okay, also auch wenn man an einer Stelle formatieren will, kann man das damit tun, indem man einfach Style ist gleich und dann eine Menge sozusagen oder eine Sequenz von Schlüsselwort-Wertpaaren für das CSS hinschreibt. Also das macht nur in manchen Situationen Sinn. Praktischer ist es und mehr dem CSS entsprechend, das eben wirklich rauszuziehen, wie ich es gerade angedeutet habe, und an einer Stelle so eine komplette Definition hinzuschreiben, wie bestimmte Druck- oder bestimmte Auszeichnungen eben formatiert werden sollen. Zum Beispiel der HTML-Body. Ja, Sie kennen ja das Tag Body. Da gibt es Head und Body unter dem HTML. Und da wollen wir grundsätzlich zum Beispiel einen linken Rand von 100 Pixel. Das heißt, wir schreiben Body Margin Left 100 px. Und das bedeutet, dass sozusagen überall da, wo das Body vorkommt, wird wahrscheinlich bloß einmal vorkommen, diese Regel eingehalten wird. Besonders sinnvoll ist das natürlich, wenn solche Regeln dann für mehrere Dateien gelten. Dann können Sie nämlich mehrere, sehen wir auch gleich, wie das geht, dann können Sie mehrere HTML-Dateien einheitlich gestalten. Hier eine Regel für H1, also für Header, Überschrift der Ebene 1. Da steht eben 48 Punkt, kursiv und auch noch eine Linie zum Beispiel unten drunter zum Abtrennen. Das sind nur Beispiele, da gibt's, ich habe Ihnen das letzte Mal die Liste gegeben von verschiedensten Attributen, die Sie da setzen können. Letztlich liest man die am geschicktesten in dem Self-HTML nach. Da gibt es, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist, dass eben an der Stelle gesagt wird, überall wo ein Tag H1 vorkommt, das ist eine Überschrift der Ebene 1, soll das angewendet werden. Und jetzt noch ein Beispiel, wo gleichzeitig für zwei Tags sozusagen dieselbe Definition benutzt wird, nämlich für die Paragraphen, für P und für List-Items. Auch nicht jetzt super extra sinnvoll, sondern einfach ein Beispiel dafür, dass Sie hier mit Komma eben mehrere Tags abgetrennt hinschreiben können und hier auch wieder eine ganze Kette von sozusagen Definitionen in CSS, die Schriftgröße, die Linienhöhe, also Zeilenabstand. Hier sehen Sie Font Family Helvetica, Komma Arial, Komma Sans Serif. Das heißt, da wird eine ganze alternativen Reihenfolge angegeben. Wenn Helvetica da ist, nehmen wir Helvetica. Wenn die nicht da ist, nehmen wir Arial. Wenn die nicht da ist, nehmen wir irgendeine serifenlose Schrift, die vom Browser voreingestellt ist. Jeder Browser weiß, was er unter Sans Serif nehmen soll, beziehungsweise Sie können den Präferenzen des Browsers das für Ihren Browser auch einstellen. Letter Spacing, Word Spacing, Color, ich denke, da braucht man nicht so viel drüber reden. Die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt so einen Block von CSS-Definitionen habe, wie kriege ich den jetzt in die Datei rein, in die HTML-Datei? Und da gibt es zwei Wege. Das eine ist, ich kann oben in meiner HTML-Datei das einbinden, kann sagen, im Kopfbereich, also unter Head, Style und dann diese Stildefinition EndStyle, und nachdem das eine andere Syntax ist, sagt mir geschickterweise dazu, welcher Typ dieser folgende Textblock ist, und über die werden wir uns heute auch noch ein bisschen unterhalten, diese MIME-Definitionen, also Text in der CSS-Syntax, darum schreibt man Type gleich Text CSS, und dann kommen diese Definitionen, wie wir sie gerade vorher hatten. Das ist sinnvoll für eine Datei, dann haben Sie auch sozusagen eine HTML-Datei, in der alles drinsteht. Ist aber natürlich in vielen Situationen nicht genau das, was man haben will, weil wenn Sie das vorher das Beispiel anschauen, dass ich Body zum Beispiel formatieren will, Body kommt in der Datei eh bloß einmal vor, das macht vor allem dann Sinn, wenn ich mehrere Dateien habe, die ich einheitlich formatieren will. Und generell ist es so, wenn Sie so einen Webauftritt haben, wie den der LMU oder so, dann will man natürlich für ganz viele Webseiten einheitliche Stylesheets, einheitliche Formatvorlagen geben. Und dafür ist ja genau diese Stylesheet-Sprache da. Das heißt, es ist noch viel sinnvoller, das wirklich in Dateien aufzutrennen. Eine HTML-Datei zu haben und eine separate CSS-Datei, in der nur die Definitionen stehen. Und das macht man dann so, dass man mit einem sogenannten Link-Tag oben das einbindet, man schreibt also Link, rel gleich Stylesheet, Type gleich Text CSS wie oben, und dann wie bei so einem Anker eigentlich mit dem href-Attribut ein Verweis auf die Datei, und das ist genau so, wie wenn Sie Verweise bei Hyperlinks setzen. Sie können einfach den Dateinamen hinschreiben, dann heißt das, es wird im gleichen Verzeichnis gesucht wie die HTML-Datei, in der dieser Eintrag steht. Sie können dann Pfadnamen angeben, Sie können im Prinzip auch eine URL angeben, dass das von irgendeinem anderen Rechner geholt wird. Sie müssen einfach irgendwie die Datei spezifizieren. Ja, um das praktisch vorzuführen, das wäre also jetzt für die Variante 1 ein kleines Beispiel. Hier haben Sie also eine HTML-Datei und im Head-Bereich sehen Sie, wird hier Style definiert. Ich habe in dem Fall Type gleich Text CSS weggelassen. Es ist besser, das hinzuschreiben, aber Sie sehen, es geht auch, wenn man es weglässt. Das ist sozusagen mehr Dokumentation als wirkliche Pflicht. Ja, und hier stehen also unter Style eben die Stildefinitionen für P und H1, und dort unten kommen als im Body eben P und H1 Einträge, und das bedeutet, dass diese Absätze natürlich zum Beispiel in Verdana 16 Punkt erscheinen werden. Das führe ich jetzt noch nicht vor, aber die Variante 2 führe ich dann vielleicht vor, das ist im Prinzip das gleiche Beispiel, aber jetzt auseinandergenommen, wirklich in zwei Dateien. Das heißt, wir haben in unserer HTML-Datei die CSS-Definitionen gar nicht mehr drin, die Stylesheets, sondern wir schreiben dort einfach im Head Link Stylesheet Styles CSS, und Sie sehen, das ist ein Dateiname, der im gleichen Verzeichnis erwartet wird. Und im gleichen Verzeichnis schreibt man im CSS dann eben eine Datei, die genau diese Informationen hier enthält. Also wie das P und das H1 definiert werden soll oder formatiert werden soll. Das könnte man uns ja vielleicht mal anschauen. Ich möchte Firefox und mache jetzt diese zunächst mal die komplette Datei sozusagen auf, das Styles-File HTML. Und Sie sehen schon, dass die Überschriften und der Absatz zumindest einheitlich formatiert sind. Und jetzt mal mit einem Texteditor noch die Datei auf, die an der Stelle sozusagen liegt, dieses Styles-CSS. Kann man das irgendwie schön groß machen? Textdisplay. Na, machen wir es so. Mache ich es jetzt mal einfach so groß. Also da drin steht zunächst mal Font Family Verdana, Font Size 12 Punkt. Für die Paragraphen, fürs P. Und es steht für H1 Font Family Color Blue. Ups. Wenn ich jetzt hierher gehe und Color Blue auf Color Red zum Beispiel setze, ja, ich habe jetzt hier auch gleich gespeichert, gehe rüber in Firefox und dann hat sich zunächst mal natürlich noch nichts verändert. Aber in dem Moment, wo ich jetzt neu lade, ist an allen drei Überschriften die Farbe eben von blau auf rot gesprungen. Das heißt, es wird bei, natürlich erst beim Ladevorgang wirksam. In dem Moment wird die HTML-Datei neu eingelesen. Dort ist der Link auf die CSS-Datei drin. Und dementsprechend wird dann natürlich auch die CSS-Datei nochmal angeschaut, neu geladen. Und das Entscheidende ist, es wirkt sich eben an allen Stellen aus. Das heißt, ich habe jetzt mit dieser einen Änderung, Color Red, habe ich sozusagen alle Überschriften gleichzeitig verändert. Das ist der wesentliche Effekt eigentlich von dem, von den CSS-Definitionen. Ja, jetzt haben wir nur einen Anwendungsfall von dem CSS gehabt, dass wir nämlich Tags, die es schon gibt, nämlich das P zum Beispiel und das H1, dass wir dafür festgelegt haben, wie das formatiert werden soll, also ein Absatz oder eine Überschrift. Jetzt gibt es aber natürlich vielleicht Texte, die jetzt nicht wirklich mit normalen Tags von HTML ausgezeichnet sind, denen man aber trotzdem eine spezielle Formatierung geben will. Was weiß ich, Firmennamen, die irgendwo vorkommen oder Eigennamen, Telefonnummern, was auch immer. Da sagen wir, dafür hätten wir gerne eine eigene Definition. Unsere Navigationsfelder, unsere Navigationslinks wäre hier zum Beispiel ein Beispiel. Dann kann ich meine eigenen Stile definieren. Das sind dann Stile, die nicht zu Tags korrespondieren müssen, sondern das sind wirklich reine Formatierungsdefinitionen. Der Unterschied ist, dass ich dann einen Punkt davor schreibe. Also in der CSS-Datei schreibe ich Punkt Navigation zum Beispiel und vergebe dann die Definition, sozusagen sage, was die Formatierung ist. Und an der Stelle, wo ich den Text wirklich formatieren will, mache ich jetzt natürlich kein besonderes Tag, darf ich ja nicht, weil das ist ja nur sozusagen Formatierungsinformation. Ich habe also zum Beispiel hier Home, ob das jetzt ein List-Item ist oder ein Paragraph oder was auch immer, spielt keine Rolle. Das Wichtige ist, ich sage jetzt für diesen Text Home, sage ich in dem umschließenden Tag Class gleich Navigation. Das heißt, dadurch, dass dieses List-Item-Tag die Klasse Navigation jetzt mitbekommen hat, ist der gesamte Text bis zum Ende des Tags eben von dieser Formatierungsart Navigation, wie es da definiert wurde. Wenn ich jetzt noch eine ärgerlichere Situation habe, dass mein Text nun gar nicht mit einem Tag umschlossen ist, sondern ich habe einen fortlaufenden Text, in dem bloß eine Telefonnummer drinsteht und die will ich gar nicht in den Tag einschließen, dann gibt es immer noch das Tag Span. Das haben Sie schon öfters getroffen. Mit dem Tag Span kann ich nichts an der Formatierung machen, außer einfach einen bestimmten Text sozusagen einsperren in Tags und dann schreibe ich eben Span Class gleich Navigation und habe dann genau diesen Bereich formatiert. Da werden wir dann auch gleich Beispiele sehen, also das ist das Inline-Element Span hier. Da haben Sie sich vielleicht schon mal gefragt, wofür das gut ist, weil das tut nichts, ja, ob Sie das reinschreiben oder nicht, das macht zunächst mal von der Formatierung keinen Unterschied, wenn Sie nicht noch irgendwelche Attribute dazu tun. Das Wesentliche ist eben, dass Sie einfach einen Bereich des Textes markieren, mit dem Sie was Besonderes tun wollen, zum Beispiel eben eine Class dazu angeben. Was Sie auch machen können, ist ein anderes Blockelement, nämlich sogenannte Divisionen, Divisions mit dem Div, das ist eine Alternative, die für ganze Textblöcke durchaus interessant ist. Das ist insbesondere wichtig, wenn Sie ganze, oder geeignet, wenn Sie ganze Teile der Seite sozusagen ein- und ausblenden wollen zum Beispiel oder an einer bestimmten Stelle absolut positionieren wollen. Also Sie haben zum Beispiel eine linke und eine rechte Spalte, dann können Sie die mit Div sozusagen wirklich als Abschnitte Ihrer HTML-Seite definieren und mit einem Class Attribut und den Positionseingaben, Angabemöglichkeiten von CSS, dann die absolute Position festlegen. Das heißt, es sind wirklich zusammen mit diesem Span und dem Div wirklich sehr starke Hilfsmittel, die Sie bei modernen HTML-Seiten auch sehr häufig finden, dass die wirklich benutzt werden, um Text zu strukturieren. Also wie gesagt, der Unterschied nochmal zwischen Span und Diff. Bei Span ist es wirklich einfach bloß ein Stück Text, ein Wort zum Beispiel oder mehrere Worte. Bei Diff kann es ein ganzer Seitenabschnitt sein, da können Bilder drin sein. Es kann in sich sozusagen wie eine kleine Seite strukturiert sein. Okay, stimmt. Was ich noch dazu sagen sollte, ist, dass diese Divisions, die heißen zwar Diff, aber viele Leute sagen Layer dazu, weil man das häufig macht, dass man sozusagen sich so vorstellt, ich habe einen Teil meiner Seite und lege einen anderen Teil der Seite drüber. Oft blendet man die mit Skripten noch ein und aus. Layers sind es aber nicht wirklich. Das gab mal in Netscape, gab es mal ein Element, das hieß Layer und hat so ähnlich funktioniert. Aber der richtige Name ist eigentlich Division oder Div. Ja, machen wir noch ein kleines Beispiel, dass man nun das sozusagen sieht, was da passiert mit den selbstdefinierten Klassen. Sie haben hier einen Text, in dem kommt sowas wie ein Merksatz vor, den ich mit CSS formatieren will. Und da muss ich natürlich irgendwo aufschreiben, wie tatsächlich das Formatieren von so einem Merksatz ausschaut. Das steht in der CSS-Datei, zum Beispiel zentriert oder so. Und dann kommt ein ganz normaler Absatz und dann kommt ein Text, der wie ein Programm formatiert werden soll. Und da schreibe ich jetzt Class Programm. Das können wir uns jetzt auch nochmal anschauen. Und das Laden, HTML, Styles, nee, dachte ich mir doch, okay, Styles Class, HTML, also Sie sehen, der Merksatz ist irgendwie zentriert, da unten das Programm ist in einer anderen Schrift und ist ohne, also mit festem Zeilenabstand, also eine Schreibmaschinenschrift, festen Buchstabenabstand, Buchstabenbreite. Wenn ich jetzt mir das rauskriegen will, sozusagen, warum ist das denn so, und ich schaue mir den Seitenquelltext an, dann werde ich nicht wirklich komplett schlau draus, weil ich an der Stelle im Seitenquelltext die Definition eben immer noch nicht habe. Da steht dann nämlich bloß href gleich styles 1 in dem Fall .css. Das heißt, wenn ich mir sozusagen bloß die HTML-Seite anschaue, dann habe ich nicht die komplette Information, warum das so formatiert wurde. Dazu muss ich wirklich das Styles 1 CSS mit anschauen. Und erst wenn ich da reinschaue, kann ich sozusagen komplett nachvollziehen, was da passiert ist. Dort gibt es eben das Format Merksatz, in dem irgendwie definiert wird, fett gedruckt und Text Align Center, also zentriert. Und in dem drin steht Font Family Monospace, also ohne Variablen, Variable Zeichen, Breite, Schreibmaschinenschrift und Farbe rot. Also das ist ganz praktisch, einfach wenn Sie Webseiten anschauen und Sie verstehen nicht ganz, wieso die Formatierung so ausschaut, auch wenn Sie die HTML-Seite anschauen, kann es gut sein, dass da eben irgendwelche Styles verwendet werden und die kann man eben erst verstehen, wenn man die entsprechende CSS-Datei sich besorgt und die mit anschaut. Ganz wesentlich hier. Okay, gehen wir wieder zurück zu den Folien. Vielleicht nochmal ein kleiner Ausblick. Ich will das jetzt nicht im letzten Detail alles durchgehen, aber bloß ein kleiner Ausblick, dass das CSS schon auch eine gewisse Komplexität wieder erreichen kann. Also ein kleines bisschen komplexeres Beispiel. Hier sind die Styles jetzt mal oben im Head definiert. Und da sieht man, dass das H1, gut, das hat eine ganz normale Definition. Das ist hier, wie es heißt, ganz normal, nur etwas formatiert. Font Size ist also doppelt so groß, zum Beispiel 2em, also zweimal die Größe von dem kleinen Buchstaben. Aber ich kann jetzt sowas machen wie H1 Punkt hinterlegt. Das heißt, ich kann innerhalb der Überschriften H1 Varianten bilden, also welche, die normal formatiert sind oder welche, die hinterlegt sind. Das sehen Sie dort unten, da gibt es ein normales H1 und ein H1 Class gleich hinterlegt. Und dann kann ich da in der Style-Definition wirklich sagen, wenn H1 in der Untervariante hinterlegt auftritt, dann soll es so und so formuliert werden, also in dem Fall so knallgelb hinterlegt. Wenn irgendwas an anderen Stellen hinterlegt vorkommt und es ist nicht H1, dann soll es zum Beispiel in dieser Farbe Cyan hinterlegt werden. Steht hier, Sternpunkt hinterlegt. Und Sie sehen an irgendeiner anderen Stelle, hier Span Class gleich hinterlegt, wird bei dieser Überschrift H2 wird das gemacht und da sieht man auch, dass das hinterlegt wird zunächst mal in Cyan. Das ist also so ein Blau. Ist ein bisschen schwach zu erkennen, aber ich glaube, man sieht es so ein bisschen. Ja. Und man sieht jetzt dieses Wort auch. Das ist jetzt nochmal eine Klasse extra und es ist natürlich auch in hinterlegt. Und man sieht, für extra hinterlegt ist die Hintergrundfarbe rot. Nein, für extra ist die Hintergrundfarbe magenta genau definiert, richtig? Und dann haben wir irgendwo noch das Beispiel extra hinterlegt. Genau, das hier, die H3, die ist sowohl extra als auch hinterlegt und wird dann rot. Und das können Sie also, das sind verschiedene Beispiele. Ich kann hier auch wirklich dieses extra und hinterlegt explizit angeben und sagen, ich bin jetzt in der Klasse extra in der Unterversion hinterlegt. Müssen wir jetzt nicht alles im Detail durchgehen, aber es gibt so einen Mechanismus, mit dem in CSS will ich damit sagen, mit dem Sie sozusagen Untertypen noch definieren können von Formatierungen und wo Sie auch sagen können, eine Formatierung in einer bestimmten Klasse gilt nur dann, wenn wir in einem bestimmten übergeordneten Tag sind, wieder oben dem H1. Also durchaus ein Thema, an dem man schon eine ganze Menge noch basteln kann und wo man vor allem auch überlegen muss, was man natürlich sinnvollerweise dann damit macht, um das für Webseiten wirklich so einzusetzen, dass es einen gewissen Effekt ergibt. Insbesondere soll der Effekt ja nicht bloß die schöne Formatierung sein, sondern die Wartbarkeit. Das ist ja der Hauptgrund von CSS, dass sie Einheitlichkeit haben, dass sie Wartbarkeit haben, dass sie nur an einer Stelle ändern müssen, wenn sie eben irgendwie eine grundlegende Änderung im Corporate Design der Firma haben oder so, eine andere Farbe, eine andere Schrift, es geht an einer Stelle. Das hier will ich jetzt nicht zu sehr vertiefen, das liest man manchmal, dass das Ganze mit IDs auch geht, das ist auch eine Frage, die immer wieder kam. Ich kann Textteilen sozusagen ein Class verpassen, indem ich also zum Beispiel Span mache und Class oder indem ich im vorhandenen Tag einfach das Class-Attribut dazu gebe. Ich kann aber auch IDs vergeben, das sind Bezeichner, Identifikatoren, Identifier. Und so ein ID ist natürlich was Schönes, das hat eine Reihe von Vorteilen, weil eine ID sozusagen eine Adresse sozusagen in dem Text definiert. Ja, an der Stelle wird sozusagen ein Name vergeben und damit kann ich eine ganze Menge machen. Ich kann das auch benutzen, um Styles zu definieren über IDs. Ich kann auch andere Sachen damit machen. Ich kann es zum Beispiel Sprungziel für Hyperlinks benutzen oder es werden feststellen, dass sie mit JavaScript, wenn wir uns auch noch mit befassen, mit Skriptsprachen, die IDs sehr gut brauchen können, um Teile von ihrem Text zu adressieren. Aber das Wesentliche ist, so eine ID darf nur einmal verwendet werden. Also eine ID ist von der Idee her so, dass sie genau eine Stelle auf der Seite markiert. Deswegen ist sie nur eingeschränkt natürlich geeignet, um Formatierungsinformationen mitzutragen. Man kann das schon machen, dass ich irgendeinem Textteil ID blau gebe und dann definiere ich den Style für blau. Aber das funktioniert schon auch. Aber eigentlich ist es relativ unlogisch, weil das heißt, nur an dieser einen Stelle vergebe ich das. Jetzt gibt es Browser, die vertragen das auch, wenn man an mehreren Stellen IDs vergibt und die gleich heißt und die dann fast so wie Class interpretieren. Aber vom Konzept her ist es eigentlich nicht korrekt. Vom Konzept her ist es so, dass ein ID eine Stelle adressiert, genau einmal vorkommt. Dafür ist es da, zum Beispiel als Sprungziel. Und Class ist für was anderes da, das ist nämlich dafür da, ganz viele Stellen möglicherweise in dem Text eben zu markieren und zu sagen, die haben eine bestimmte Formatierung. Also man sollte Sachen nicht durcheinander werfen, auch wenn man an manchen Stellen Beispiele findet, die das tun. Die sind eigentlich schon vom Konzept her sehr sauber getrennt. Ja, wenn wir jetzt schon in so Sachen sind, die gut funktionieren und die man an vielen Stellen findet, wo man aber trotzdem seine, sagen wir mal, so eine gewisse Vorsicht walten lassen sollte, da ist ein sehr schönes Beispiel, das was wir als nächstes noch anschauen wollen, nämlich die Framesets. Eigentlich ein schönes, fortgeschrittenes Konzept. Ich erkläre gleich, was es ist. Sie haben eine Seite, die Sie einteilen. Es kennt jeder, dass Sie auf einer Seite irgendwie einen Navigationsbereich haben, einen Kopfzeilenbereich, einen Inhaltsbereich. Das hat sich stark durchgesetzt, vielleicht auch noch einen Fußzeilenbereich. Das heißt, Sie geben so ein grobes Layout der Seite an. Und eine Möglichkeit, dieses Layout einfach zu definieren, ist, dass Sie sagen, wir machen ein sogenanntes Frameset. Das heißt, es gibt eine Datei, die definiert das Layout und die Inhalte, die sind separat. Das heißt, hier sind eigentlich drei HTML-Seiten. Das eine ist diese Verweisliste, das andere ist das mit dem Fußball und dem Flieger und den Inhalten und das andere ist die Fußzeile. Und dann gibt es noch eine vierte Datei, die sagt, wie man die drei zusammenbaut. Also auch wieder ein Versuch, ein bisschen Formatierung und Inhalt voneinander zu trennen, aber auf einer anderen Ebene. Das heißt, Sie haben aber jetzt natürlich eine Spezialität. Sie bauen jetzt mehrere HTML-Dateien zusammen. Vorher haben wir auch zwei Dateien zusammengebaut, eine HTML- und eine CSS-Datei. Aber jetzt bauen wir wirklich HTML-Dateien zusammen. Technisch ist es zunächst mal nicht schwer. Man muss so ein Frameset eben definieren. Das ist jetzt die sozusagen Kopfdatei, die Layout-Datei. Wenn man ganz korrekt ist, dann schreibt man oben im Head auch, also im Doctype auch Frameset wirklich rein. Das haben wir damals, als wir vor einer Woche über Doctypes geredet haben, gesagt, da gibt es einen speziellen für Framesets. Das kommt jetzt wieder, taucht jetzt wieder auf. Die Browser sind da nicht so streng, aber korrekt ist das im Prinzip, das hinzuschreiben. Und dann kommt eben in der HTML-Datei selber, Sie sehen, die hat gar keinen Body, sondern die hat nach dem Head gleich ein Frameset, da kommt einfach das Tag Frameset und in dem werden, naja, einzelne Frames definiert. Das heißt, es ist einfach ein Frameset und dann so viele Frames, wie wir tatsächlich brauchen. Also das wäre jetzt ein Beispiel und es funktioniert im Prinzip ähnlich wie mit Tabellen, das heißt, Sie können Spalten zum Beispiel vergeben. Machen wir also so ein Frameset, Spalten 250 Pixel und ist die erste Spalte und der Rest ist, was übrig bleibt. Dann machen wir jetzt eine Datei, hier geht es Frameset an, hier hört es Frameset auf und es sind zwei Frames definiert. Das sind zwei Spalten, die eine heißt Verweise HTML und die andere heißt Startseite HTML. Denen gebe ich auch noch Namen, die bloß intern sozusagen benutzt werden, um diesen Bereich sozusagen anzusprechen. Das ist der Name für diesen Teilbereich der Seite. Und damit habe ich zunächst mal bloß den Aufbau. Ich muss natürlich Verweise HTML und Startseite HTML muss ich dann separat irgendwie angeben. Und ich kann, um das Beispiel zu komplettieren, jetzt zum Beispiel in die Navigation, werde ich ja typischerweise irgendwas reinschreiben wollen, irgendwelche Links, die mir in dem anderen Teil was laden. Ja, ich habe also jetzt von der Idee her, was ich bis jetzt habe, sind einfach bloß zwei Fenster, oder nicht zwei Fenster eigentlich, zwei Teile eines Fensters. Sowas. Und ich weiß, dass da links hat 250 Pixel und der Rest ist irgendwie, so lang wie es halt ist. Ja, und das war Navigation und Daten, so hießen die beiden Bereiche, denen habe ich interne Namen gegeben. Und jetzt haben wir hier die Datei Navigation HTML, die sozusagen in diesem linken Bereich hier erscheint. Und Sie sehen, da sind jetzt drei Einträge, allgemeine Styles, Tabellen und so, die stehen hier drin. Und die kriegen jeweils einen Link, also einen Anchor für einen Hyperlink, href allgemein HTML. Und da kann ich aber jetzt reinschreiben, target gleich Daten. Mit diesem Target-Attribut kann ich jetzt diesem href sagen, lade das nicht an der Stelle, wo wir jetzt gerade den Link geklickt haben, sondern an dem Bereich mit einem bestimmten Namen. Deswegen haben wir den zwei Dingen Namen gegeben. Daten ist der rechte Bereich, das heißt in dem Moment, wo der Link hier geklickt wird, wird in dem rechten Bereich hier wird zum Beispiel dieses allgemein HTML allgemein HTML geladen. Kann man uns auch schnell anschauen. Frames HTML mache ich jetzt hier mal auf. Also das ist jetzt diese Seite, die wirklich nur das Frameset enthält. Wenn Sie den Quelltext anschauen, ist da wirklich bloß das Frameset drin und links eben Navigation, rechts Daten. Und Sie sehen, dieser Link Navigation, der zeigt eben auf allgemein HTML, Styles zeigt auf eine andere Datei, Tabellen auf ein Tabellenbeispiel. Bei Styles sind das alles Dateien, die wir irgendwann an anderen Stellen schon mal als Beispiele benutzt haben. Und in dem Moment, wo ich hier klicke, wird das in den Datenbereich geladen, weil eben hier in dem Navigations-File sozusagen das in dieses Target bezogen wird. Jetzt haben wir so ein bisschen ein Problem, wenn wir jetzt zum Beispiel dastehen und wir wollen den Quelltext anzeigen. Wenn Sie den Seitenquelltext anzeigen von dieser ganzen Seite, dann sehen Sie nur das Frameset. Sie sehen nur, da gibt es Verweise HTML und Startseite HTML. Wenn Sie jetzt wissen wollen, was steht eigentlich in dem Navigationsfenster, müssen Sie natürlich spezieller werden und die Browser unterstützen das zum Beispiel, indem Sie hier in dem Frame, in dem Sie gerade geklickt haben, aktueller Frame, Frame-Quelltext anzeigen, machen können und dann kriegen Sie die Datei, die sozusagen hinter dies gerade geladen ist, in diesem linken Bereich des Framesets. Und dort steht jetzt wirklich Target gleich Daten unter Allgemeines und damit ist erklärt, warum, wenn ich da klicke, das in den Datenbereich geladen wird. Wenn ich das weglassen würde, dann wird es natürlich in den linken Navigationsbereich geladen. Und genauso kann ich natürlich hier rechts im aktuellen Frame mir den Frame-Quelltext zeigen lassen, der eben jetzt eigentlich nicht so wichtig ist, diese Überschriften und Absätze von vorher. Also insofern ist es mal wichtig, dieses Frameset-Konzept überhaupt zu kennen, gerade wenn Sie eben verstehen wollen, was bei einer HTML-Seite überhaupt passiert. Da kann es ausgesprochen verwirrend irgendwie werden, wenn Sie das mit den Framesets nicht genau verstanden haben, weil Sie eben nicht die gesamte Information in einer Datei haben, sondern in dem Fall drei Dateien gemeinsam anschauen müssen und dann eben unterscheiden müssen, will ich den Quelltext der Seite sehen, das ist nur das Layout, das Frameset, oder will ich das linke, den linken Frame-Inhalt sehen oder den rechten Frame-Inhalt. Das ist das eine, was man zunächst mal verstehen muss. Es gibt noch ein paar andere Konsequenzen daraus. Das eine ist, dass man dieses Target-Attribut, auch wenn man gar nicht vorhat, mit Framesets zu arbeiten, dass man das ganz praktisch verwenden kann. Und das ist einfach wert zu kennen. Also wenn Sie einen Link machen mit so einem Anchor-Tag, einen Hyperlink, dann können Sie immer mit dem Target was angeben. Zum Beispiel, dass es in den benamsten Bereich Ihres Framesets geladen wird. Aber auch, dass Sie was Spezielles angeben, zum Beispiel underscore blank, also unterstrich blank. Das heißt, ein neues Fenster oder je nachdem, wie der Browser eingestellt ist, ein neuer Tabulator, wenn Sie Tabbed Browsing haben. Das heißt, wenn Sie einfach wollen, dass ein Link nicht im gleichen Fenster aufgeht, sondern im eigenen, können Sie sehr schön mit dem Target arbeiten. Gut, Target Self ist das, was ein Standardverhalten sozusagen mit dem gleichen Fenster. Aber es gibt noch mehr. Es gibt zum Beispiel, dass Sie aus dem Frameset rausgehen, in dem Parent sozusagen das Layout aufbrechen und die gesamte Fläche wieder benutzen, das ganze Frameset überschreiben oder dass, wenn es mehrere geschachtelte Framesets sind, dass sie sozusagen ganz in die Spitze kommen, in das Fenster, das eigentlich umgebende Fenster mit Top. Das braucht man vielleicht seltener, aber was man wirklich häufig brauchen kann und gut zu wissen, ist dieses Target Blank. Ja, jetzt klingt das alles ganz interessant und man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass man diese Seiten, wie man sie doch an vielen Stellen findet, mit Navigation links und irgendwelchen Datenfeldern rechts, dem Inhalt rechts, dass man die mit Framesets gestaltet. Das machen auch einige Leute, Gott sei Dank immer weniger. Das hat schon seine Vorteile, hatte vor allem anfangs große Vorteile, als die Browser noch sehr, sehr langsam waren, dass das Nachladen zum Beispiel nur sich auf eine Datei bezogen hat, andere Teile sind stehen geblieben. Das hatte einen kleinen Geschwindigkeitsvorteil. Der ist inzwischen in der Regel nicht mehr wirklich relevant. Was natürlich schön ist, dass die Navigationsinformationen zum Beispiel da bleiben, auch wenn sich da hinten was ändert, dass ich da hinten scrollen kann zum Beispiel, ohne dass die verschwinden. Das ist ein echter Vorteil von Framesets, Andererseits können Sie das auf andere Art und Weise auch erreichen. Ich habe es vorher zum Beispiel schon mal angedeutet, mit diesem Diff-Attribut zum Beispiel können Sie einen Block definieren und mit einem entsprechenden Style dem eine absolute Position geben, dann bleibt der auch an der Stelle, wenn sich was anderes in der Datei ändert. Also da muss man aufpassen, ob das wirklich notwendig ist. Es ist grundsätzlich ein Problem, dass wir halt jetzt einen Bruch mit den Paradigmen von HTML haben. HTML war immer so Hypertext. Eine Information ist ein Bildschirm voll zu lesen und Hyperlinks zeigen auf eine andere Einheit, einen anderen Knoten im Hypertext. Hier ist es jetzt ganz komisch. Hier ist ein Knoten aus mehreren Dingen zusammengebaut. Und ich weiß jetzt gar nicht, ist der Informationsknoten die ganze Seite mit der Navigation oder ist es bloß das, was da drin steht? Stellen Sie sich jetzt vor, Suchmaschinen fangen an, solche Seiten zu indizieren. Die finden natürlich die interessantesten Stichworte vermutlich hier in diesem Body, werden Ihnen dann diese Datei, die irgendwie in unserem Fall Algem.html heißt, werden Ihnen die als Suchergebnis ausliefern. Und wenn Sie die anzeigen, dann haben Sie die Seite ohne die Navigation, was ziemlich unerfreulich ist, weil Sie gar nicht wissen, in welchem Kontext die Seite ist. Vielleicht verlässt sich die auch drauf, dass man hier in dem Navigationsfeld irgendwo anders hin navigieren kann. Das heißt, Sie müssten jetzt irgendwie, kann man auch machen mit JavaScript zum Beispiel, dafür sorgen, dass die Navigation dann immer gleich wieder mit angezeigt wird. Aber es ist schon, sagen wir, ein bisschen problematisch. Was auch ärgerlich ist, heutzutage nicht mehr ganz so ärgerlich, es gibt ältere Browser, die Frames überhaupt nicht können, deswegen gibt es immer noch die Möglichkeit, unter das Frameset ein No-Frames-Tag zu schreiben, wo man dann reinschreibt, was ist denn, wenn der Browser das nicht kann, wie wird das angezeigt. Das ist auch irgendwie umständlich und trotzdem müsste man dann da sozusagen nochmal die gleiche Information irgendwie in vernünftiger Weise präsentieren. Das ist auch nicht wirklich praktisch. Also insgesamt gibt es eine ganze Reihe von Gründen, warum die Frames eher kritisch zu sehen sind. Zum Beispiel auch ein anderes Thema, wenn Sie hier einen Link nach extern anzeigen, Sie laden aus irgendeiner fremden Webseite, laden Sie Inhalte hierher und Sie haben rundum Ihre eigene Navigation, dann ist das copyrightmäßig eine relativ schwierige Situation. Und wenn Sie direkt auf die fremde Seite laden, Ihr Fenster austauschen mit dem Inhalt der fremden Seite, dann ist klar, dann ist derjenige verantwortlich, der die andere Seite geschrieben hat. Wenn Sie das mischen, rund um meinen Rahmen und dort dem seine Seite, dann haben Sie eigentlich die Inhalte eingebettet in eigene Inhalte und müssten im Prinzip da das entsprechende Urheberrecht dafür auch sozusagen abfragen von ihm, sich die Genehmigung geben lassen. Also ich hoffe, es ist klar, dass diese Framesets aus einer ganzen Reihe von Gründen, sagen wir, eher skeptisch zu beurteilen sind. Trotzdem sollte man sie kennen. Wenn Sie heutzutage moderne Webseiten anschauen, werden Sie an vielen Stellen feststellen, dass die Leute mit anderen Hilfsmitteln ähnliche Effekte erzeugen mit den Framesets und die eher vermeiden. Aber trotzdem muss man sie natürlich kennen. Eine Sache, die noch sozusagen auf die Frames noch eins draufsetzt, die ist aber jetzt bloß der Vollständigkeit halber, Sie können mit sogenannten iFrames, können Sie innerhalb einer HTML-Datei ein Fenster aufmachen, indem Sie eine andere Datei, eine externe Datei laden. Und es ist quasi wie ein Bild, das Sie in der HTML-Datei drin haben. Wenn Sie das rauf und runter scrollen, dann fährt dieses Fenster mit rauf und runter. Aber Sie können eben dem Inhalt selber auch separat scrollen. Der kriegt einen eigenen Rollbalken. Ist auch interessant, kann an manchen Stellen gut verwendet werden, wenn Sie zum Beispiel irgendwie was illustrieren wollen, eine HTML-Seite und die kommentieren wollen. Aber Sie haben natürlich wieder das gleiche Problem mit den Frames, dass Sie jetzt zwei HTML-Seiten haben, die gemeinsam den Inhalt darstellen. Ja, also insofern das mit den Frames sozusagen mit einer großen Vorwarnung und Sie merken schon ein bisschen, dass jetzt eine ganze Reihe so Themen kommen, wo das HTML nicht mehr so ganz strahlend dasteht. Man merkt halt auch, dass das eine alte Sprache ist, die historisch gewachsen ist und die eine ganze Menge Ballast mit sich rumschleppt, der eben eigentlich bloß historisch zu erklären ist auch. Und dementsprechend an vielen Stellen natürlich auch nicht so leicht handzuhaben ist. Das ist auch bei dem nächsten Thema, nämlich wenn wir jetzt wirklich Medien einbetten wollen, das ist auch nicht so vollkommen eindeutig, wie das geht. Also gut, Bilder einbetten geht schon noch ganz einfach und eindeutig. Sie wollen natürlich nicht bloß Texte schreiben, sondern auch Bilder drin haben. Und da gibt es ein ganz einfaches Tag, nämlich IMG für Image Und mit SRC geben Sie die Quelle an, die kann nach den Konventionen, wie wir es kennen, eine Datei im gleichen Verzeichnis sein oder auch wieder ein Link auf eine vollkommen andere Datei auf einem anderen Server. Sie können auch sagen, wie groß oder breit, also wie hoch oder breit es sein soll. Mit Width sagen Sie, wie breit, mit Height, wie hoch. Wobei Sie vorsichtig sein sollten, weil das Bild kommt ja mit einem bestimmten Seitenverhältnis und wenn Sie Breite und Höhe definieren, dann legen Sie natürlich ein anderes Seitenverhältnis unter Umständen fest. Ja? Dann behält das Seitenverhältnis, damit können Sie skalieren. Also wenn Sie sagen, Sie legen die Breite fest, damit es auf Ihre Spalte passt zum Beispiel, dann kriegt er die natürliche Höhe nach dem Seitenverhältnis. Wenn Sie die Höhe jetzt einfach kürzer machen, sozusagen künstlich, dann wird das Bild einfach gestaucht. Und das muss man natürlich mit Vorsicht genießen, bei manchen Bildern macht es nicht so viel, oder wenn es bloß ein ganz kleiner Effekt ist, vielleicht nicht so schlimm, aber da kann einfach Verzerrung passieren. Bilder können sowohl einfach wie statischer Text einfach erscheinen, sie können aber auch natürlich mit Links hinterlegt werden. Also sie können sehr wohl einen Anchor-Tag um einen Image-Tag rummachen, was bedeutet, dass wenn man auf das Bild klickt, dass dann ein Link ausgelöst wird, ein Hyperlink, was durchaus sinnvoll ist, wenn Sie zum Beispiel Navigation über irgendwelche Bildchen machen wollen, über irgendwelche Icons. Wäre das ein möglicher Weg, mit dem man das machen kann. Ich habe meine kleinen Bildchen und gebe jedem von denen einen Link mit. Ja, hier ist also ganz einfach eine extrem simple HTML-Datei. Sie sehen, Eiffelturm ist der Inhalt hier, Eiffelturm.jpg, die Datei. Breite ist festgelegt und jetzt steht hier noch was Komisches, nämlich Alt gleich Eiffelturm. Da kommen wir gleich nochmal ganz kurz drauf. Das ist ein Alternativtext. Sollte irgendjemand aus irgendwelchen Gründen das Bild nicht anschauen können, dann ist immerhin noch der Text da und ein Browser hat die Möglichkeit, dann diesen Text auszugeben. Also eine typische Anwendungssituation ist für schwerst sehbehinderte Blinde im Extremfall, die zum Beispiel mit einem Audio-Browser arbeiten, die sich das vorlesen lassen, denen hilft natürlich die JPEG-Datei vom Eiffelturm gar nichts. Aber wenn dann gesagt wird, Eiffelturm, vorgelesen wird, dann sagt denen das schon ein bisschen mehr, weil das wissen sie ungefähr, was das ist. Und dementsprechend ist dieser Alttext also eine sehr, sehr wichtige und sinnvolle Geschichte. Ja, ich glaube, vorführen, denke ich, lohnt sich in dem Fall nicht. Das ist relativ klar, wie das geht. Grundsätzlich können Sie auch andere Medientypen einbetten. Also es müssen nicht bloß Bilder sein. Insbesondere könnten es auch Filme oder Audiodateien sein. Und in HTML gibt es ein Tag, das eigentlich universell für sowas funktioniert. Das sogenannte Object Tag. Und da muss man schon wieder aufpassen. Das Object Tag ist zwar standardisiert und wird auch von neueren Browsern unterstützt. Aber es wird eben auch wirklich nur von Neuern unterstützt. Ältere haben da unter Umständen Probleme damit. Verbreitet ist das sogenannte Embed-Tag. Das ist eigentlich ja, eine ältere Geschichte, aber wird natürlich in den neuen Browsern als Kompatibilität auch unterstützt. Und da sehen Sie schon so dieses leichte Durcheinander. Aber ich zeige Ihnen jetzt sozusagen natürlich die offizielle, moderne Version mit dem Object-Tag. Da werden Sie aber auch feststellen, wenn Sie mal mit verschiedenen Browsern operieren, dass die durchaus ein bisschen verschieden reagieren. Aber jetzt probieren wir mal ein Soundobjekt. Ich mache also ein Object-Tag und schreibe rein Data gleich und verweise auf eine Sound-Datei. Die Sound-Datei, die hier angegeben ist, die hat den Datentyp Meet für MIDI. Das ist also im Prinzip so ja, Musik, wie so synthetisierte Musik, wie so ein Klingelton ungefähr funktioniert das, wo sie ja, im Prinzip eine Melodie und die zugehörigen Instrumente abgespeichert haben. Und wenn Sie das einfach so einbetten, dann wird der Sound natürlich auch einfach gespielt. In dem Moment, wo die Seite geladen wird, wird der Sound gespielt. Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie einen Sound sozusagen erst dann wirklich zur Verfügung stellen, wenn was getan wird, also Sound als Link zum Beispiel. Sie könnten also sowas machen wie ein href gleich und auf eine Sounddatei mitverweisen, und sagen, sie, ja, man soll zum Beispiel hier klicken oder Musik spielen, Musik, was auch immer. Der Eleganz halber steht hier nochmal der Type, das ist diese Datei, nämlich Audio MIDI mit dabei. Da schauen wir mal, ob ich die Datei finde, die müsste auch irgendwo, ich glaube Sound.html, da sein. Also da ist sozusagen ein Soundobjekt einfach eingebettet, deswegen spielt es von vornherein. Und da ist dieser Link, bitte klicken. Und dann passiert das Gleiche wie beim Hyperlink halt. Es wird ein neues Fenster aufgemacht und die sozusagen ein zusätzlicher Sound abgespielt. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein damit. Sie sehen hier, das ist ein ganz normales Fenster. Ich kann da auch wieder zurückgehen. Bin wieder auf der anderen Seite. Ich kann die auch neu laden, dann fängt es wieder von vorn an. Ich kann sie auch wieder zumachen. Im Prinzip werden die Medien also benutzt wie sozusagen ja, Text eigentlich auch oder Bilder. Kein so großer Unterschied. Und generell vielleicht noch eine Bemerkung, mit Sounds umzugehen, das ist bei HTML-Seiten mit größter Vorsicht zu genießen. Natürlich, wenn Sie jetzt irgendwie einen Überblick über irgendwelche Melodien geben wollen, Musikstücke verkaufen wollen oder sowas, ja, dann ist es klar, dass Sie Musik spielen müssen. Aber einfach so mal, wenn eine Webseite lädt, dann so im Hintergrund irgendwie einen Jingle zu spielen, das stört oft auch ziemlich. Also denken Sie, dass jemand in der Bürosituation einfach irgendwo auf eine Webseite geht und auf einmal geht eine Fanfare los. Das ist nicht unbedingt das, was man tatsächlich will. Ja, noch eine Bemerkung an der Stelle, da waren jetzt wieder so Einträge, Audio, MIDI. Vorher hat man mal Text, CSS, immer diese Paare mit einem Schrägstrich getrennt, über den Inhalt einer Datei sozusagen noch zusätzliche Informationen. Das ist die sogenannte MIME Extension, also Multipurpose Internet Mail Extension heißt es eigentlich, das ist dieser MIME-Typ. Das kam eigentlich historisch daher, wie der Name sagt, dass man Mails eben angefangen hat, sozusagen hypermedial auszubauen, dass man gesagt hat, ich will irgendwelche Dateien an Mails anhängen, Attachments. Sie kennen es nicht mehr anders, aber in der Zeit, als die Mail sozusagen aufkam, war das natürlich zunächst mal reine Textnachrichten und eine ganze Zeit lang war das furchtbar umständlich, ein Attachment damit reinzutun. Das muss man mit einem separaten Programm irgendwie konvertieren und dann da reinkopieren, anhängen, mit irgendwelchen speziellen Kopfzeilen abtrennen und der Empfänger muss es wieder rausschneiden und dann wieder dekomprimieren und dann hat er endlich seine, was weiß ich, Word-Datei oder so gehabt. Und damit die Browser sozusagen erkennen, an welcher Stelle in so einer Mail-Nachricht welche Mediendaten stehen und auch wie die zu bearbeiten sind, ist eben dieser Standard, diese MIME-Extension geschaffen worden, dieser MIME-Standard. Das kann man eben in HTML jetzt auch an vielen Stellen benutzen. Wir haben es vorher gesehen bei dem Link-Tag und bei dem Object-Tag zum Beispiel. Was die Browser können, ist in der Regel, ist, sie können sozusagen ein Verzeichnis führen über die MIME-Typen, die bekannt sind und was da zu tun ist. Da gibt es meistens ein Verzeichnis sozusagen, was mache ich, wenn ich so einen MIME-Typ finde, soll ich ein bestimmtes Programm benutzen, um das anzuzeigen, zum Beispiel ein Medienplayer, wenn das jetzt MIDI ist oder so, oder soll ich das abspeichern, also in den Speicherndialog mit dem Benutzer gehen, wären so die zwei wichtigsten Optionen. Andere kann es auch noch geben. Wenn Sie wissen wollen, welche MIME-Types es gibt, dann müssen Sie auf die Webseite dieser Internet Naming Authority gehen, der jana.org. Dort sind die offiziell definiert. Die Syntax haben wir jetzt vorher mal gesehen, Medientyp, Schrägstrich, Untertyp. Und Medientypen sind Text, Image, Video, Audio und Application, das sind die wichtigsten. Text ist klar, hatten wir bei Text CSS. Bei Image könnte das zum Beispiel eben Image JPEG oder so sein. Bei Audio hatten wir gerade Audio MIDI. Und Application wäre ein Beispiel für, was weiß ich, ein Word-File oder Excel-File, wo man eben eine bestimmte Anwendung braucht, um die anzuzeigen. Da gibt es noch ein paar so Feinheiten, die meisten Leute nicht wissen. Also es gibt Untertypen, die eigentlich auf einen Medientyp sich beziehen, der auf einem Server ausgeführt wird, nicht auf einem Client. Die beginnen meistens mit X-Bindestrich und es gibt herstellerspezifische, das werden Sie also zum Beispiel bei den Microsoft-Typen finden, die gehen immer mit VND wie Vendor an, VND Punkt. Da hat also ein bestimmter Hersteller sozusagen seine eigenen MIME-Typen definiert. sind nicht offiziell Bestandteil des Standards. Also das nur zur Abrundung. Wenn man jetzt sozusagen ein bisschen schon Bilanz ziehen will, haben wir jetzt schon eine ganze Menge an Konstrukten kennengelernt, wie man HTML-Seiten gestalten kann. Man muss auch gleich dazu sagen, dass HTML bei Weitem nicht mehr die einzige Art ist, Webseiten zu gestalten. Also solche Technologien wie zum Beispiel Adobe Flash setzen sich ganz stark durch und sind oft einfach die, sozusagen die Art, wie die Webseite dann letztlich erscheint, oder auch die Skriptsprachen gestalten eigentlich inzwischen, oder mit Skriptsprachen werden die Seiten oft auch so stark gestaltet, dass das HTML nur noch eine kleine Rolle spielt. Was man sagen muss, wenn ich jetzt eine Webseite mal mit HTML mache, so wie, was weiß ich, als die LMU den letzten Relaunch ihrer Webseite gemacht hat, da gibt es immer einen klassischen Streit. Wenn Sie jetzt als Designer hergehen, wir haben ja auch ein paar, die Mediengestaltung als Fach haben oder sogar in Kunst und Multimedia sitzen, Sie wollen natürlich irgendwie genau festlegen, welche Schrift, genau wohin das, der Text soll. Sie wollen, vielleicht sind Ihnen die Frames ganz sympathisch, weil Sie sagen können, ich kann die Seite aufteilen, so und so viel Prozent von links soll die eine Spalte sein. Das ist schön, damit haben Sie die Gestaltung im Griff. Andererseits haben Sie natürlich prinzipiell damit zu rechnen, dass das jemand auf einem winzigen, in einem winzigen Fenster von einem Handy aufmacht oder auf einem irgendwie Kinoformat Bildschirm und das flächenfüllend hochzoomt sozusagen die Seite. Und das Layout soll für beide stimmen. Also wenn Sie da zu streng festlegen, was das Layout ist, dann wird es auf dem ganz großen Bildschirm irgendwie bloß ein kleines Kästchen sein und vielleicht auf dem Handy überhaupt nicht mehr zu erkennen, weil man da irgendwie bloß noch eine Ecke davon sieht, von ihrem schönen Layout, man dann da sich durchhangeln muss, irgendwie das hin und her schieben, um alles zu sehen. Schöner ist es natürlich von der Benutzbarkeit her, wenn Ihre Seite flexibel ist, wenn sich die den Rahmenbedingungen anpasst, wenn die ein sogenanntes flüssiges Layout hat. Also wenn die Fenstergröße größer wird, dann rutscht sozusagen der Text wirklich dahin, wo er Platz hat. Das können Sie mal ausprobieren, wenn Sie die lmu.de-Webseite anschauen. Das ist ein Layout, das relativ starke Vorgaben hat. Wenn Sie das Fenster immer größer machen, dann ist irgendwann mein Ende erreicht und es vergrößert sozusagen nicht mehr weiter. Es nutzt den zusätzlichen Platz nicht mehr aus. Und wenn Sie die Webseite von unserem Lehrstuhl anschauen, da hat der Richard Atterer, der vorher da war, eine ganze Menge investiert. Das ist ein typisches flüssiges Layout, das sich sonst kaum unterscheidet von dem offiziellen LMU-Layout. Aber dort können Sie sozusagen viel verändern an den Anzeigebedingungen und es wird immer noch sozusagen vernünftig angezeigt. Ja, und das ist natürlich einerseits schön, wenn man diese Flexibilität hat, andererseits schön, wenn man ein schönes Layout hat. Und da sieht man so eine generelle, ja, ein generelles Dilemma, in dem Webdesigner eigentlich stehen, dass sie das sozusagen beides irgendwie gleichmäßig hinkriegen, dass es auf verschiedene Bedingungen der Anzeige reagiert und trotzdem eben noch ansehbar ist. Das Ganze wird noch schwieriger durch diese, bei dem, was jetzt auf dieser leider sehr textlastigen Folie beschrieben ist, nämlich dem Problem der sogenannten Accessibility, der Barrierefreiheit von Webseiten. Es ist ja nicht nur so, dass Leute das mit einem ganz kleinen oder ganz großen Browserfenster anschauen, sondern es gibt Leute, die das zum Beispiel auf sehr große Schriftgrößen umstellen wollen, weil sie einfach schlecht sehen. Und das ist sehr angenehm, wenn man im Browser kann man das ja auch tun, dass man die Schriftgröße einfach umstellt. Wenn die Webseite darauf reagiert, wenn die Webseite das aber verbietet und einfach strikt ihre feste Schriftgröße anzeigen will, dann werden diese Leute quasi schlecht behandelt und werden, wenn man denen zum Beispiel was verkaufen will, einfach woanders hingehen. Noch schlimmer ist das sozusagen für jemanden, der die Webseite gar nicht sehen kann, sondern bloß anhören kann. Das können Sie auch mal ausprobieren. Es gibt Browser, die einem das vorlesen und da schauen manche Webs oder schauen aus, ist ein bisschen schwierig gesagt, aber da schauen manche Webseiten ganz komisch aus, die eben zu sehr auf grafisches Layout gestaltet sind. Und da gehen wir in der Vorlesung Mensch-Maschine-Interaktion noch mal ein bisschen genauer drauf ein, aber auch das ist ein Aspekt, den man absolut nicht vergessen darf. Das Web ist gerade für Behinderte eben ein hochinteressantes Medium, die eben vielleicht nicht leicht irgendwo hingehen können und in der Behörde oder im Kaufhaus sich orientieren. Und da gibt es eine ganze Reihe von Guidelines. Es gibt eine Initiative, eine internationale Initiative, diese Web Accessibility Initiative, die auch von der W3C gehört. in der Regeln wirklich festgelegt sind, was ich machen soll, wenn ich Webseiten, wenn ich Webseiten sozusagen benutzbar gestalten will. Ja, jetzt hat mich das hier wieder rausgeschmissen. Also im Wesentlichen geht es darum, was ich schon gesagt habe, mit zeitabhängigen Medien umzugehen, dass die irgendwie beschrieben werden oder mit Bildern, dass dort ein Alttext dazukommt, irgendwelche sozusagen Untertitel beschrieben werden, dass sie nicht immer mit der Maus arbeiten müssen, sondern auch mit der Tastatur arbeiten müssen, dass auch einfach ein hoher Kontrast da ist zwischen Vorder- und Hintergrund. Das wären solche Regeln, wie sie diese Accessibility Guidelines vorschreiben. Es gibt auch Punkte, an die kein Mensch so richtig denkt. Also zum Beispiel, wenn Inhalte blinken, was manche Leute sehr gerne benutzen, gehört laut Accessibility Guidelines immer ein Warnhinweis davor, weil jemand, der mit Epilepsie zu tun hat, der kann einen, unter Umständen einen Anfall kriegen, dadurch, dass dieser Reiz, dieser Blinkreiz entsteht. Den muss man warnen, dass er dieser Situation ausgesetzt wird. Den darf man nicht einfach so was Blinkendes vorsetzen. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen noch, die sozusagen drumherum beim Webdesign eine Rolle spielen. Ich habe jetzt am Schluss bloß noch ein paar so Fragen angerissen, bloß um Ihnen klarzumachen, dass mit dem Webdesign ist schon noch, mal abgesehen vom eigentlichen grafischen Design und dem HTML beherrschen und so, noch ein großes Feld, in das ziemlich viele Aspekte reingehören. Und ja, also eigentlich auch eine Sache, in die man sich sehr intensiv noch vertiefen kann. Jetzt machen wir an der Stelle mal die Pause. Und nach der Pause kommt was ganz anderes. Also bis nachher. Viertelstunde, ja? Ja, hallo, da machen wir wieder weiter mit einem ganz anderen Thema, wie ich schon gesagt habe. Also Webdesign und insbesondere die Grundlage HTML war jetzt relativ knapp gehalten. Ich weiß, dass man in irgendwelchen Fachschulen da ganze Semester mit dem Thema HTML verbringt. Also sind sich darüber im Klaren, dass das alles sozusagen sehr kompakt verpackt ist hier bei uns alles. Aber wir wollen ja in der Einführung in die digitalen Medien jetzt irgendwann mal wirklich an Audiomedien und Bilder und Video ran. Und was wir jetzt heute in der verbleibenden Stunde ungefähr machen, ist sozusagen eine Einführung in ein paar Grundtechniken, die Sie immer wieder treffen werden. Im Sinne dieses Auf und Ab, das ich schon angekündigt habe, ist das jetzt wieder was, das ein bisschen theoretisch ausschaut, das aber höchst praktische Anwendungen hat, und es werden auch ein paar mathematische Formeln vorkommen, aber ich denke, es ist nicht so furchtbar dramatisch. Zumindest werde ich versuchen, es so einfach zu halten, wie es geht. Es geht also um die Frage, aufbauend auf dem, was wir uns schon angeschaut haben, dass wir Signale digitalisieren können, was sind denn eigentlich Eigenschaften von Signalen, also von zum Beispiel einem Audiosignal, die wir sozusagen verändern können auch, oder die wir benötigen, um benutzen können, um jetzt irgendwas umzukodieren, was zu komprimieren und ähnliches. Ja, letztlich ist es so, insbesondere bei den Audiosignalen ist es ganz offensichtlich, dass wir, wenn wir Musik hören, zum Beispiel immer mit periodischen Signalen zu tun haben. Und an vielen anderen Stellen treten einfach periodische Signale auf. Das heißt, Signale, die sich wiederholen. Man kann von Periode auch über, nicht bloß über die Zeit reden, aber der Einfachheit halber nehmen wir jetzt mal die Zeit sozusagen als Achse an und schauen uns zeitveränderliche Signale an. Da gibt es einfach bestimmte Signale, die kommen nach einer bestimmten Zeit wieder. Man kann sagen natürlich, diese bestimmte Zeit ist eine bestimmte Zeitspanne und das ist die Periodenlänge. T schreibt man meistens hin und gibt die in Sekunden an. Aber wenn man sich darüber im Klaren sein muss, solche Perioden gibt es natürlich auf allen möglichen Zeitskalen. Also zum Beispiel ist es natürlich auch ein regelmäßig wiederkehrendes Ereignis, dass wir uns jede Woche am Dienstag um 10 hier sehen. Das heißt, Sie können diese ganze Woche auch in einem gewissen Sinn als eine Periode eines wiederkehrenden Ereignisses anschauen. Da geht es also eher um viel kleinere Zeit, gerade bei Audio natürlich um viel kleinere Zeitskalen. Das heißt, wir reden eigentlich von Bruchteilen von Sekunden in der Regel als Periodenlänge. Die Frequenz, die berühmte, ist nichts anderes als die Anzahl der Wiederholungen, die in einer Sekunde stattfinden. Und wie gesagt, wenn das natürlich Ereignisse sind, die im Sekundenbruchteilbereich sind, dann haben sie eben auch sinnvolle Frequenzzahlen. Also wenn sie 50 Mal in der Sekunde ein Ereignis haben, dann spricht man von der Frequenz 50 Hertz. Das ist das, was Sie zum Beispiel bei der Netzspannung hier in Deutschland haben. Das ist so eine Sinusschwingung und die hat eine Periodenlänge von einer 50stel Sekunde. Das heißt, Sie haben 50 komplette Schwingungen in einer Sekunde. Diese Perioden gelten natürlich nicht nur für Sinussignale. Jedes wiederkehrende Signal hat eine Periodenlänge und Sie können in dem Moment, wo Sie die Periodenlänge haben, die Frequenz ausrechnen und umgekehrt, indem Sie einfach den Kehrwert bilden. Periodenlänge in Sekunden, Frequenz in 1 durch Sekunden, also Hertz. Hier sind andere Beispiele für periodische Signale. Die müssen nicht unbedingt Sinuskurven sein, die können viel komplizierter sein. Also das wären zum Beispiel auch relativ einfach gestrickte Signale, Sägezahn, Dreieck, Rechteck oder so, die natürlich auch ihre Perioden haben. Ne? Sie haben also genau die Stelle, an der es wieder von vorn angeht. Das hier sind letztlich entsteht das, was da oben ist, durch Überlagerung von Sinusschwingungen. Das ist aber schon ein komplexerer Signalverlauf. Und was Sie hier unten haben, ist so etwas Ähnliches wie ein Rechteck, aber Sie sehen, es ist so ein bisschen zittrig. Das heißt, es ist eine Approximation ans Rechteck. Aber auch das ist ein periodisches Signal, von dem Sie die Frequenz festlegen können. Ganz wichtig ist für uns die Frequenz, gerade wenn wir solche Signale hier anschauen und das Audiosignale sind und die im Bereich zwischen 20 Hertz und irgendwie 20 Kilohertz oder ein bisschen weniger liegen, dass die für uns auch als Tonhöhe wahrnehmbar sind. Deswegen ist die Frequenz eben für uns ganz stark mit unserem Gehör verknüpft. Aber prinzipiell gibt es die Frequenz natürlich einfach als mathematisches Phänomen. Wenn Sie jetzt in die Formeln reinschauen, die Leute dann hinschreiben, wenn sie über irgendwelche periodischen Signale reden, dann hat man es da meistens mit der Idee zu tun, und die werde ich gleich auch nochmal vorführen, dass man sich vorstellt, es bewegt sich sozusagen irgendein Zeiger im Kreis und wenn er bei 360 Grad angekommen ist, geht es wieder von vorn los. Das heißt, dieser Ablauf der Zeit bis zum Beginn der nächsten Periode ist sozusagen ein Durchlauf durch einen Kreis. Man stellt sich das vor wie bei der Uhr, da haben wir das ja auch, dass wir genau einmal sozusagen um die 360 Grad von der Uhr durchgehen und dann geht es wieder von vorn los. Deswegen haben wir es zunächst mal, wenn wir über diese Geschwindigkeiten reden oder die Strecke sozusagen, die wir als Teil zurückgelegt haben dieser Periode, haben wir es mit Winkeln eigentlich zu tun. Man kann es als einen Winkel ansehen, als Anteile von den 360 Grad. Und wenn Sie sich noch so erinnern, da gab es in der Mathematik mal was mit dem Bogenmaß. Es gibt also 360 Grad, das Gradmaß, aber ich kann auch sagen, ich nehme den Einheitskreis und die Länge des Umfangs vom Einheitskreis, das ist dann natürlich 2 Pi. Und das bedeutet, wenn ich einmal rum bin, dann bin ich an der Stelle 2 Pi sozusagen angekommen, dann geht es wieder von vorn los. 2 Pi ist dasselbe wie 0. Wenn ich bloß Pi weit gekommen bin sozusagen im Durchlauf, dann bin ich bei 180 Grad und habe einen halben Durchlauf. Und bei Pi halbe habe ich eben einen Vierteldurchlauf und bei 3 halbe Pi habe ich einen Dreivierteldurchlauf. Das ist also ein ganz einfaches Bogenmaß. Das müssten Sie eigentlich im Prinzip von der Schule her noch kennen. Ja, und das ist natürlich interessant, wenn ich über die Frequenz jetzt wirklich als ein sich drehender Zeiger reden will, dann ist die Frage sozusagen, wie schnell bewegt sich der? Das heißt, welchen Anteil dieses Einheitskreises überstreicht der in einer bestimmten Zeit, zum Beispiel eine Sekunde? Das heißt, man könnte das als Radian pro Sekunde sozusagen ansehen. Und da wird üblicherweise eben gesagt, wir geben, wenn eine Frequenz 1 Hertz da ist, also wir sind in einer Sekunde, haben wir genau einen Durchlauf und es geht wieder von vorn los, dann sagen wir, wir haben sozusagen eine Kreisfrequenz von 2π, das heißt, wir sind genau einmal durch den ganzen Kreis durch und spricht dafür oder benutzt dafür das Formelzeichen Omega. Also Omega ist im Prinzip das gleiche wie eine Frequenz. Wenn Sie irgendwo in Büchern zu dem Thema Omegas finden, der Gedanke dabei ist sozusagen f, das ist eine Frequenz, allerdings nicht ausgedrückt als 1 durch Sekunde, sondern ausgedrückt als Einheitskreise pro Sekunde, also 2π durch die Periode. Und die Umrechnung ist ganz einfach, also wenn Sie eine Frequenz haben in Hertz, dann können Sie also sagen, das zugehörige Kreisfrequenz ist 2πf und natürlich gilt die Formel für die Periode da genauso. Die kann man dann natürlich einsetzen. Das kann man sich ganz gut praktisch vorstellen. Also nehmen Sie sich so einen Zeiger vor und schauen Sie sich an, was über die Zeit passiert. Das heißt, Sie sind nach Pi halbe bei 90 Grad sozusagen, dann ist der Zeiger hier raufgewandert und ist da ganz oben. Und bei Pi ist er wieder herunten. Das heißt, Sie stellen sich diesen Zeiger vor, der beginnt hier quasi in der Nullposition, also nach rechts gelegt, geht dann, wie der grüne Pfeil zeigt, hoch. Und wenn Sie sozusagen die Pfeilspitze nach rechts abtragen, dann sehen Sie, wie das langsam hochgeht. Hier hat er bei Pi halbe das Maximum. Und dann geht er wieder runter auf 0 bei Pi und dann das negative Maximum bei 3Pi halbe und dann wieder bei 0 bei 2Pi. Das heißt, man kann im Prinzip die Zeitachse sozusagen einteilen in dieses Winkelmaß. Das ist ganz interessant zunächst mal, dass man hier sozusagen einen Zeiger, der sich auf einer Ebene bewegt, als sozusagen die Ursache oder eigentlich identisch mit dieser Sinusschwingung anschauen kann. Was ich jetzt nicht vertiefen will und glaube ich auch zu weit führen würde, aber was man einfach sehen muss, wenn man jetzt in Bücher schaut, was einem einfach immer wieder begegnet, ist, dass man bei dieser Ebene, die man da anschaut, in Wirklichkeit über die Ebene der komplexen Zahlen spricht, ein Realteil, ein Imaginärteil, und nach dieser Eulerschen Formel hier arbeiten kann, die gibt es dort oben, e hoch i phi ist Cosinus phi plus i mal Sinus phi. Und das bedeutet, dass wenn Sie sich jetzt so eine Sinusschwingung anschauen und die in der Ebene der komplexen Zahlen sozusagen ihren Zeiger bewegen, dann kommt ja als Realteil die ganz normale Sinusschwingung raus, wie wir sie gerade angeschaut haben. Die hat genau diese Eigenschaften. Sie hat, also im Prinzip ist es ein Cosinus, aber das ist letztlich, den können Sie ja verschieben und dann haben Sie wieder einen Sinus. Ja, Sie sehen also, der Realteil ist hier im Prinzip eine ganz normale Sinusschwingung. Aber Sie können das sozusagen auch formulieren über diese Eulersche Formel als e hoch i Omega t und davon den Realteil genommen. Das treffen Sie oft, wenn Leute da rechnen oder wenn Sie irgendwelche Formeln aufschreiben, dass die gar nicht von Sinus und Cosinus schreiben, sondern mit e hoch i Omega t arbeiten. Aber wenn die den Realteil nehmen, dann sind sie letztlich auch wieder bei ganz normalen Sinusfunktionen. Da braucht man sich eigentlich nicht wirklich zu fürchten. Man muss bloß sozusagen wissen, warum da plötzlich solche Dinge wie imaginäre Zahlen und Realteile und die Konstante e vorkommen. Das ist eigentlich nur, um bequemer mit Sinus und Cosinus zu rechnen. Im Prinzip alles, was wir brauchen, da brauchen wir allen diese Euler-Formel nicht. Wir brauchen im Prinzip nur ein Verständnis für die für die Sinusschwingungen bzw. generell für periodische Vorgänge. Ich habe da, um das ein bisschen plastischer zu haben, mir ein Applet von der Johns Hopkins University oder eine ganze Serie von Applets besorgt, wo man das eigentlich sehr schön sehen kann. Also interessant, die Formeln drumherum können Sie alle vergessen. Interessant ist bloß, was in diesem Fenster hier passiert für uns. Und dort steht schon hier Complex Plane, aber denken Sie einfach an eine zweidimensionale Ebene. Und auf der gebe ich jetzt einen Vektor an und sage, ich will den spielen. Ja, und Sie sehen, was über die Zeit passiert. Es wird nach rechts einfach immer nur die Höhe sozusagen dieses Vektors angezeigt. Und Sie sehen, ich habe jetzt nicht beim Nullpunkt angefangen, sondern ein bisschen später. Und das ist eine Phasenverschiebung, die an der Stelle passiert ist, wie man so schön sagt. Ich könnte also jetzt hier wahlweise auch wenn ich jetzt hier oben anfange, tatsächlich eine Cosinusfunktion erzeugen, weil ich einfach um 90 Grad Phasen versetzt jetzt angefangen habe. 90 Grad phasenversetzt, wirklich in der Ebene hier um 90 Grad nach oben gegangen. Das heißt, diese Vorstellung ist manchmal sehr hilfreich, gerade wenn man jetzt über diese Winkelmaße sich Gedanken macht, dass wir hier sozusagen, ich nehme das in meinem Podcast, dieses Bild mit auf, hoffen wir, dass das funktioniert, dass man sich sozusagen eine grafische Vorstellung machen kann, was das jetzt eigentlich bedeutet, 90 Grad Phasenverschiebung. Das heißt, wirklich in dem Kreis 90 Grad weiter oben sozusagen angefangen. Nee. Jetzt ärgert mich dieses System wieder. Ich möchte nämlich, das ist jetzt ärgerlich, also da möchte ich hin, genau. So, wir haben periodische Schwingungen angeschaut, Sinus zum Beispiel, das ist ein Beispiel, aber wirklich nur ein Beispiel. Wenn ich solche Schwingungen summiere, dann habe ich natürlich immer noch eine periodische Schwingung. Das heißt, ich habe eine Sache, die sich nach einer bestimmten Zeit wiederholt, und ich setze eine zweite Schwingung drauf und für jeden Zeitpunkt bilde ich die Summe. Und im Prinzip kann ich aus den beiden Perioden dann eine gemeinsame Periode ausrechnen. Noch leichter wird es, wenn sich die zwei vertragen. Also wenn zum Beispiel das, was ich draufsetze, die gleiche Periode hat oder die doppelte, die halbe Periode oder die doppelte, dann kann ich das besonders leicht ausrechnen, was die gemeinsame Periode der beiden ist. Aber es kommt immer wieder eine periodische Schwingung raus. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Gedanke. Ich kann solche Schwingungen überlagern. Jetzt muss ich nochmal in diese Seite hier rein, weil da kann man das wirklich sich sehr gut vorstellen, was das heißt, solche Schwingungen zu überlagern. Also, ich habe jetzt wieder das gleiche Spiel wie vorher. Ich kann jetzt irgendeinen Vektor zeichnen. Und ist klar, wenn ich den jetzt abspielen würde, dann wird eben so eine Sinus- oder Cosinus-Schwingung entstehen, je nachdem. Jetzt habe ich einen zweiten Vektor an die Spitze von dem ersten Vektor dran. Und das Programm ist hier so eingestellt, dass der zweite Vektor sich mit der doppelten Geschwindigkeit dreht. Also wenn der rote Vektor, der lila Vektor einmal rum ist, dann geht der grüne, ist der grüne erst halb, ist der schon zweimal rum. Ja? Das heißt, der ist also einmal um seinen Durchlauf durch, wenn der rote erst die Hälfte gemacht hat. Und wenn ich das jetzt abspiele, Sie sehen, was da passiert. Die beiden Vektoren, die drehen sich sozusagen jeder um seinen Startpunkt. Und dadurch entstehen schon relativ komplexe Kurvenverläufe. Es ist natürlich wieder ein periodischer Verlauf. Und weil der zweite, der grüne Vektor, sich mit der doppelten Geschwindigkeit des ersten dreht, ist es so, dass, dass der natürlich auch nach Ablauf der ersten Periode von dem roten auch wieder neu anfängt. Der fängt sogar schon das zweite Mal wieder neu an. Das heißt, wir haben tatsächlich ein periodisches Signal, das genau die gleiche Periode hatte wie vorher, wo wir bloß einen Vektor gezeichnet haben. Aber Sie sehen, dass wir an der Stelle schon ein Signal erzeugen, das zunächst mal mit dem Sinus eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun hat. Das ist ein schon relativ unregelmäßig geformtes Signal, mit dem wir hier arbeiten. Ja, also wie gesagt, wenn Sie da mal mitspielen wollen, hier steht nochmal die URL, das ist von der Johns Hopkins University, wo man eigentlich sehr schön mit diesen Applets spielen kann. Jetzt habe ich gesagt, es ist besonders angenehm, dass die zweite Schwingung irgendwie ein Vielfaches der ersten war. Dadurch haben wir sozusagen die gleiche Periode insgesamt wieder und die zweite liefert sozusagen nur Details auf die Schwingung obendrauf. Das ist ein Prinzip, das man ganz oft hat, nämlich, dass wir mehrere Schwingungen überlagern, die aber eine Grundfrequenz haben. Die beteiligten Schwingungen sind ganzzahlige Vielfache dieser Grundfrequenz. Das schaut dann vielleicht mathematisch mal irgendwie ein bisschen komisch aus, wie hier. Sie haben Cosinus 3t und Sie sehen hier, haben Sie Cosinus 6t, das ist also einfach das Doppelte. Und Sie haben vielleicht noch eine Phasenverschiebung. Das sieht man hier plus Pi Viertel, das ist also ein Pi Viertel Phasen verschoben. Aber das sind jetzt zwei Cosinusfunktionen, die sozusagen mit der ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz miteinander verbunden sind. Und so kann ich natürlich, wenn ich mir jetzt eine ganze Menge harmonischer Schwingungen anschaue und die aufsummiere, kann ich noch komplexere Signalverläufe machen. Vorher habe ich bloß zwei hintereinander gehängt, aber jetzt kann ich natürlich anfangen, ganz viele zu überlagern und auf die Art noch raffiniertere Signalverläufe sozusagen zu bauen. Ja, wenn wir das jetzt wieder mal in unserem Applet probieren, also ein anderes Applet, dort steht jetzt unten Harmonics zunächst mal 0. Jetzt nehmen wir also die erste harmonische Schwingung, nehmen eine zweite harmonische Schwingung drauf, eine dritte und eine vierte. Und das ist das gleiche Prinzip, die laufen sozusagen mit, Sie sehen, mit Vielfachen der Grundfrequenz, also wir haben das Einfache, Zweifache, Dreifache, Vierfache der Grundfrequenz sozusagen jeweils für diese harmonischen Schwingungen als Durchlaufgeschwindigkeit. Und wenn ich die übereinander lege, dann kann ich eine große Vielzahl von Signalverläufen erzeugen. Und eine ganz spannende Frage ist natürlich jetzt an der Stelle, kann ich denn damit jetzt alle Signalverläufe erzeugen? Wenigstens, also natürlich nur periodische, das ist schon klar, aber kann ich damit wirklich alle periodischen Signale erreichen? Und das ist ein Grundprinzip, das in der Mathematik eben eine ganz wichtige Rolle spielt. Und zwar hat es ein Mensch erkannt, der irgendwie zur Zeit der Französischen Revolution gelebt hat. Jean-Baptiste Joseph Fourier hieß der. Jetzt haben wir auch ein Bild von dem Herrn dabei. Der hat dieses Rätsel das erste Mal gelöst und gesagt, einen mathematischen Satz beschrieben, mit dem ich sozusagen diese Umkehrung wirklich verstehen kann, weil ich sagen kann, gib mir ein periodisches Signal und ich baue es dir nach, indem ich harmonische Schwingungen überlagere. Und das ist ein Riesenfortschritt, der ohne den kein MP3-Player oder sowas heute funktionieren würde. Das heißt, der Satz von Fourier ist zunächst mal, jede periodische Schwingung kann ich durch eine Summe harmonischer Cosinusschwingung annähern. Also ich kann es nicht genau erreichen. Letztlich brauche ich sozusagen unendlich viele überlagerte Cosinusschwingungen, um das Signal ganz genau zu erreichen. Das war ein Mathematiker. Aber ich kann beliebig genau rankommen, indem ich eben einfach immer mehr Schwingungen überlagere. Und diese Grundidee ist eigentlich nicht so furchtbar schwer. Also Sie haben hier eine Formel, die schaut im ersten Moment vielleicht wieder aus, als wäre sie, wird sie uns irgendwie ärgern wollen, aber das ist gar nicht schlimm. Sie haben hier eine Grundfrequenz, das Omega 0, von der wird eben eine Cosinusschwingung gebildet und dann haben Sie eventuell noch eine Phasenverschiebung. Und Sie sehen, dass für k gleich 0 bis unendlich eigentlich für jedes k nur zwei Werte festgelegt sind. Das eine ist ein sogenannter Koeffizient, das AK, das ist die Stärke, mit der die jeweilige Schwingung eingeht. Und dieses Theta-K, das ist die jeweilige Phasenverschiebung. Das hat man ja bei dem Aneinanderreihen der Vektoren auch gesehen, dass ich die Möglichkeit hatte, die sozusagen gekippt aneinander zu setzen. Und dieses Kippen, nicht in einer Linie aneinander zu setzen, sondern zu kippen, das bedeutet ja, dass ich die um eine Phasenverschiebung sozusagen zueinander versetze, weil das Kippen ist ja Drehen und das kann man in Bruchteilen von 2π eben ausdrücken. Das heißt, diese Summe, die sagt, geht eben von 0 bis idealerweise unendlich und wenn man die ein bisschen genauer noch auseinander nimmt, dann sieht man bei 0, k gleich 0, das erste Glied, das da drin steht in dieser Summe, das ist Cosinus Theta 0, das heißt, das ist eine fixe Zahl, da wird einfach ein Wert ausgerechnet. Und das ist der sogenannte Gleichanteil, sozusagen das Basisniveau, um das die ganze Schwingung eigentlich sich bewegt, wird also rauf oder runter verschoben. Und wenn Sie jetzt das erste Glied anschauen, dann ist das einfach A1 mal Cosinus Omega 0, das ist die Grundschwingung über die Zeit plus Theta 1, das ist also die Grundfrequenz unseres Signals. Und da ist auch die Periode festgelegt, die ist eben durch das Omega 0 ist die Periode für das gesamte Signal klar. Und alle weiteren harmonischen Schwingungen mit K2 und höher, die haben alle immer dieses Omega 0 drin und hier wird es mit K durchmultipliziert. Das heißt, das sind ganzzahlige Vielfache, das Zweifache, Dreifache, Vierfache, Fünffache der Geschwindigkeit sozusagen, der Frequenz eben der Grund. Schwingung. Und jeweils wird eben festgelegt, wie stark dieses Element sozusagen einfließt, dieses eine Glied, und mit welcher Phasenverschiebung es sozusagen zu dem Rest verschoben ist. Also das ist eine Fourier-Reihe, und der eigentliche Satz ist, dass jede periodische Schwingung durch eine solche Summe angenähert werden kann. Das Interessante ist, dass man nicht nur weiß, dass man das annähern kann, sondern dass man die Dinge auch ausrechnen kann. Also ich kann diese Koeffizienten AK und die ThKs ausrechnen. Im Wesentlichen reicht es, diese AKs auszurechnen. Und diese Transformation sozusagen einer Schwingung in Koeffizienten von Sinus- oder Cosinus-Funktionen, die bloß übereinander gelagert werden, das ist diese berühmte und häufig erwähnte Fourier-Transformation. Das heißt, ich kann die Schwingungen anpassen, annähern, jedes beliebige periodische Signal annähern, und muss halt einfach bloß mehr oder minder viele solche Stützpunkte wählen, um das mehr oder minder genau zu machen. Also das werden Sie, vielleicht komme ich noch dazu, oder Anfang nächster Woche komme ich dazu, Anfang der nächsten Vorlesung dazu, Ihnen das nochmal zu zeigen, dass man das also ganz einfach mit Programmen auch machen kann, also zum Beispiel mit Audacity für Audiosignale, die können Sie Fourier-Analysen einfach machen. Ja, also ich habe schon gesagt, das ist die Fourier-Transformation. Da ist natürlich ein kleines Problem, dass das nur für periodische Funktionen geht. Für bestimmte Eigenschaften, die Mathematiker noch interessiert, damit der Beweis durchgeht, die gelten aber in der Regel. Interessant ist natürlich, dass wir es mit Signalen zu tun haben, die jetzt einfach über ein Mikrofon ankommen, zum Beispiel bei Audio, die nicht unbedingt periodisch sein müssen. Da fragt man sich, was kann ich jetzt denn mit der Fourier-Transformation noch anfangen? Also soweit ich eben jetzt nur sozusagen auf einem optimal gestimmten Musikinstrument genau einen Ton spiele, ist es relativ klar, was mit der Fourier-Transformation geht. Da haben wir eine Grundfrequenz. Aber was ist, wenn jetzt hier eben Straßenlärm ankommt oder sowas? Interessanterweise kann man die Fourier-Transformation eben auf nicht-periodische Funktionen übertragen. Der Trick ist ganz einfach, ich schneide ein Stück raus aus dem Signal und baue mir künstlich ein Signal, indem ich das eine immer wiederhole. Dann habe ich ein periodisches Signal, und auf das mache ich die Fourier-Transformation. Das ist auch sozusagen ein Grundkonzept, das Sie immer finden bei der Fourier-Transformation. Das sind zwei Sachen. Das eine ist die Fenstergröße. Wenn Sie ein nicht-periodisches Signal haben, dann müssen Sie die Fenstergröße bestimmen und die Anzahl der Stützpunkte sozusagen, also wie weit Sie die Anzahl der Glieder in der Cosinus-Reihe, in der Fourier-Reihe, die Sie aufbauen, wie genau die sein wird. Und das sind dann schon viele, also typisch wären zum Beispiel 512 solche Koeffizienten, die man da benutzt, oder auch 1024, das wären so gängige Zerlegungen in Koeffizienten. Das ist algorithmisch interessanterweise sehr einfach, also brauchen wir jetzt hier auch nicht im Detail machen, finden Sie auch überall in der Literatur. Diese Transformation im Frequenzraum ist relativ wenig Rechenaufwand und sogar so, dass man sie ganz leicht in Hardware auch realisieren kann, als Schaltung realisieren kann. Und der Algorithmus, den man da kennt, der wirklich sozusagen auch diese sehr, sehr schnelle Berechnung erlaubt, ist die sogenannte Fast-Fourier-Transformation, FFT. Damit kann ich ein Signal, von dem ich einfach im Zweifelsfall künstlich annehme, dass es periodisch ist, weil es ein bestimmter Ausschnitt aus einem Signal ist, in den Frequenzraum übertragen. Das heißt, ich kriege im Prinzip einfach Koeffizienten für meine Fourier-Reihen raus, und ich kann es auch wieder umgekehrt machen. Ich kann, wenn ich die Koeffizienten habe, das Signal wieder daraus ausrechnen. Und wenn man sich das vorstellen will, was das plastisch bedeutet, dann sind diese Zahlen, die da rauskommen, die Koeffizienten, eigentlich nur sozusagen die Anteile, mit der einzelne Frequenzen eingehen. Ja, ich habe irgendwie eine Grundfrequenz meiner Fourier-Transformation und dann ganzzahlige Vielfache davon. Das heißt, das baut im Frequenzraum sozusagen eine Skala auf von aufsteigenden Frequenzen. Und für jede dieser Frequenzen sage ich, wie stark es sie beteiligt. Das nennt man ein Frequenzspektrum. Und ist sozusagen eine ganz generelle andere Darstellung für Signale. Das treffen Sie an vielen Stellen. Also das Einfachste, wo Sie sowas wie ein Frequenzspektrum sehen, ist bei manchen Stereoanlagen, ich glaube inzwischen ist es nicht mehr ganz so beliebt, aber da gibt es ja manchmal diese Darstellung, wo sie sozusagen irgendwie mehrere Balken haben, die so rauf und runter tanzen. Und die Semantik dieser Balken sind die Frequenzbereiche, also da irgendwie die tiefen Töne und da die hohen und eben die dazwischen. Und je nachdem, welches Signal gerade gespielt wird, kriegen sie eben die Anteile, wie stark diese jeweiligen Frequenzbereiche vertreten sind. Das ist im Prinzip viel gröber als in der Fourier-Transformation, aber das ist im Prinzip so ein Frequenzspektrum. Frequenzspektrum gibt es an ganz vielen Stellen. Also gibt es zum Beispiel auch das Spektrum des Lichts, mit dem wir uns bei den Bildern auch befassen werden. Also überall, weil das elektromagnetische Schwingungen sind und da sagt man eben hier irgendwie die Farben, ja, Rot und Blau sind die Wellenlängen, um die es geht, und Blau hat eine kürzere Wellenlänge als Rot. Auch da kann man über das Spektrum reden und sagen, bei einer bestimmten Farbe, wie viel Rot ist da drin, wie viel Blau ist drin, vereinfacht gesagt, und kann auch über den Anteil der einzelnen Frequenzen reden. Also bleiben wir jetzt zunächst mal bei Audiosignalen. Wir haben schon gesagt, ein Signal kann als Überlagerung von Sinus- oder Cosinus-Schwingungen verstanden werden. Und das bedeutet, statt jetzt mein Signal so darzustellen, ich gebe die Signalstärke über die Zeit an, kann ich mir ein festes Raster an Frequenzen vorgeben und sagen, welchen Anteil haben die einzelnen Teilfrequenzen in diesem sogenannten Frequenzraum. Das heißt, diese Darstellung hier, die sagt sozusagen, X-Achse Frequenz, Y-Achse Anteil der im Signal enthaltenen Energie auf die einzelnen Frequenzen. Ja, kann man sich vorstellen, gibt es irgendwo eine 1 oben, das ist das Maximum, wenn eine Frequenz die gesamte Energie hat, dann wäre an der Stelle, wo die Frequenz ist, eben die 1 und meistens ist es eben nicht so, sondern das verteilt sich auf viele Frequenzen und in der Summe ist es sozusagen dann die 1 oder die 100%. Ja, das Ganze gibt es bei ortsabhängigen Signalen auch, das werden wir uns gleich nochmal anschauen, aber vielleicht soll es zuerst mal praktisch werden. Ich habe ja gesagt, bei Klängen merkt man das am allerdeutlichsten. Da gibt es nämlich wirklich diese Frequenzspektren. Und wenn Sie jetzt so eine Sinusschwingung, eine reine Sinusschwingung anschauen im Frequenzraum, wenn Sie die jetzt in diese Fourier-Transformation einschleusen und schauen, was kommen da für Koeffizienten raus, ja, dann ist das relativ einfach, weil das ist nämlich genau eine Schwingung mit einer bestimmten Frequenz und das ist eben ein Sinus, also ist jetzt nochmal um die halbe versetzt zu dem Cosinus, aber letztlich ist es eben genau eine Schwingung, die 100%, eine Sinusschwingung, die 100% der Signalenergie trägt. Das bedeutet, es gibt auf dieser Frequenzachse, die was weiß ich von 0 Hertz bis 15.000 Hertz geht, gibt es hier eine Stelle, das ist in dem Fall 349 Hertz, das Beispiel, hier bei 349, dort ist das angesiedelt und da gibt es genau diesen einen Koeffizienten, der das sozusagen die gesamte Energie aufnimmt. Das heißt, es ist nur dieser eine Koeffizient überhaupt da, nur das eine Glied in der Fourier-Transformation da, alle anderen sind null. In der Darstellung schaut es so aus, dass wir im Frequenzspektrum, haben wir hier die Frequenzachse, eben sozusagen einen Balken haben, einen Peak bei 349 und sonst ist gar nichts da. Die beiden Darstellungen sind identisch. Das obere ist die Darstellung im Werteverlauf, das untere ist die Darstellung im Frequenzraum. Ich kann frei zwischen beiden hin und her transformieren. Das wird spannender, wenn wir ein bisschen komplexere Töne haben, nämlich welche, die sich aus eben harmonischen Vielfachen zusammensetzen. Wir werden uns dann ein bisschen ausführlicher darüber unterhalten, aber im Prinzip ist es so, dass Musikinstrumente, die Klangcharakteristik von einem Musikinstrument, im Wesentlichen daher kommt, dass die zu einem Grundton harmonische Vielfache dazu gemischt sind sozusagen. Wir hören immer noch die gleiche Tonhöhe, aber das hat eine andere Klangfarbe für uns. Und so ein Ton, der schaut jetzt im Wertverlauf zum Beispiel so aus und das ist relativ schwer natürlich irgendwie zu analysieren und zu verarbeiten. Wenn Sie es aber in Frequenzraum übertragen, dann sehen Sie eben die Grundfrequenz bei 349 und dann in ganzzahligen Vielfachen von den 349 zunächst mal also sehr relativ starke Anteile und dann bei noch höheren harmonischen Vielfachen sind es nur noch ganz kleine. Sehen Sie genau, wie sich das Signal zusammensetzt. Und das ist natürlich eine ausgesprochen leistungsfähige mathematische Technik sozusagen, mit der man da arbeiten kann, die ganz praktische Anwendungen hat. Ich schaue nochmal in diese schönen Applets hier mit rein. Das machen wir dann vielleicht nachher. Nee. Da muss man jetzt, es sind so viele Demos, die ich da vorführen will, dass ich Listen for Ye, genau. Das hier ist das Applet, das ich zeigen wollte, glaube ich. Nee. Ja, da. Also wir haben hier zunächst mal einen Sinus einfach. Was Sie hier sehen, ist gleichzeitig das Signal sozusagen und als Wertverlauf oben, also das ist auf den Folien, war ja genau das Bild drauf. Sie sehen das Signal als Wertverlauf und Sie sehen unten, was das im Frequenzspektrum sozusagen wirklich bedeutet. Das hat 349 Hertz. Das ist jetzt wieder 349 Hertz, aber eine Überlagerung von anderen Tönen obendrauf, von Oberschwingungen obendrauf, von harmonischen Vierfachen. Es wird jetzt von dem Autor dieses Applets behauptet, dass das ein Klarinettenton sein soll von der Zusammensetzung. Das ist natürlich ein synthetisierter Klarinettenton. Spielen nochmal. Also hört sich jedenfalls anders an als der reine Sinuston. Das ist die Klarinette. Und hier ein anderes Frequenzspektrum obendrauf, das also eine Oboe nachbauen soll. Also was jedenfalls klar ist, dass die eine andere Klangfarbe reinkommt, dass die Instrumente nicht perfekt wiedergibt, ist klar. Aber es ist eine andere Klangfarbe und wir haben die gleiche Tonhöhe. Das sind in jedem Fall immer diese 349 Hertz. Und das ist tatsächlich das, was wir hier sehen, dass der unterste Balken im Frequenzspektrum eben genau bei 349 ist. Das ist diese Grundfrequenz. Und hier sehen Sie sozusagen das Ergebnis der Frequenztransformation. Welche Frequenzen sind mit welchem Anteil vertreten? Vielleicht auch mal ein Beispiel für ein bisschen, man hört schon, wie scharf sich das Signal anhört. Das wäre jetzt eine Rechtecksfunktion, die eben im Prinzip genau wie so ein Sinus mit der gleichen Periode funktioniert. Und man sieht schon, die ist natürlich im Frequenzspektrum anzunähern. Ist das wieder ein ganz eigenartiger Effekt. Da haben Sie also bei dem 349 Hertz einen hohen Anteil und die harmonischen Vielfachen, die gehen dann in so einer hyperbolischen Kurve darunter. Das ist also auch noch ein ganz interessanter Effekt. Also zunächst mal ist es zwar mathematisch irgendwie ein ganz raffinierter Mechanismus, aber es ist was, das wir sozusagen direkt hören können, das wir in der Praxis quasi direkt erleben und mit dem wir alltäglich zu tun haben. Wenn Sie nur eine gegebene Schwingung haben, ein gegebenes Signal haben und Sie wollen das rekonstruieren oder konstruieren, indem Sie diese Fourier-Transformation anwenden, das als Sinusfunktion dann zusammensetzen, das kann mehr oder minder einfach sein. Beim Sinus ist es ganz einfach. Aber jetzt nehmen Sie mal so ein Signal, wie wir es vorher gerade hatten. Ich hatte gerade ein Rechteck gespielt. Das wäre ein Sägezahn. Kann man den überhaupt erkennen, den Sägezahn? Auf den Folien sieht man es. Das ist also hat natürlich eine ganz starke Spitze da oben. Und wenn Sie den Sägezahn jetzt sozusagen, diese Sägezahnfunktion durch Sinusschwingungen, durch Überlagerung von Sinusschwingungen erzeugen wollen, dann ist das ein relativ aufwendiger Prozess. Sie sehen, da gibt es also hier irgendwie so eine Grundschwingung, die blaue, die da drauf geht, die ist noch relativ klar, was die macht. Die muss natürlich bei dem Nulldurchgang muss die genau durchgehen, das tun die alle, da ist so ein Knoten drin. Dann sehen Sie die nächste Schwingung hier, die geht sozusagen hier schon der Diagonale entlang und Schritt für Schritt gibt es eben immer feinere, komplexere Schwingungen, die dann in der Summe zu guter Letzt tatsächlich so eine Sägezahnschwingung erzeugen, aber das ist ein relativ, sagen wir mal, komplexer Vorgang insgesamt. Wir können es hier auch nochmal, denke ich, ausprobieren. Das andere Fenster, Harmonic Phasers. Ja, hier kann man zum Beispiel das ist es doch, oder? Nee. Ja, jetzt bin ich von dem Applet verwirrt. Mache ich es jetzt lieber. Also ich hab was anderes erwartet. Mal lieber mal weiter, bevor ich die Zeit da jetzt vertue damit. Warum? Da wollen wir überall überhaupt nicht hin. Erklären Sie mir mal, was da los ist. Jetzt. Okay. Diese Darstellung der Sägezahnfunktion, die ich jetzt gerade jetzt auf den Applets nicht gefunden habe, wenn man die im Frequenzraum sozusagen darstellen will, was bedeutet denn das? So ähnlich wie wir vorher bei der Rechteckfunktion das auch angeschaut haben, wir haben sozusagen ganzzahlige Vielfache der Grundfunktion, der Grundschwingung, und die haben in dem Fall sozusagen auch eine mathematische Gesetzmäßigkeit, wie die übereinander gelegt werden, die kann man ausrechnen. Das ist also in dem Fall ungefähr tatsächlich 1 durch die Basisfrequenz, mit der sie sozusagen mit der die nach unten gehen. Da haben sie also wirklich eigentlich ein Gesetz, wie sie eine Sägezahnfunktion sozusagen mathematisch approximieren können. Was da komisch ist natürlich an dem Bild, ist, dass da negative Frequenzen vorkommen. Also wir haben Frequenzen mit negativen Anteilen, was die Mathematiker jetzt wieder gar nicht zu stören scheint. Im Prinzip heißt es nichts anderes, als dass sich das sozusagen in der Gegenrichtung dreht. Ja, normalerweise drehen sich die sozusagen linksrum, mathematisch positiv. Und wenn es sich mathematisch negativ dreht, dann ist es eben eine negative Frequenz. Was spannend ist daran, dass wenn wir jetzt mal aus diesen Audio-Dingen ein bisschen rausgeht, dass es sowas natürlich auch bei Bildern gibt. Also, was ist denn beim Bild eigentlich der Wertverlauf und was ist das Frequenzspektrum? Also beim Audio ist relativ klar, da haben wir die Zeit und dann ist es irgendwie mehr oder minder laut sozusagen. Über die Zeit, okay, das geht relativ schnell, deswegen nehmen wir die Schwingungen als Tonhöhe wahr. Bei einem Bild ist es so, dass wir irgendwie auch eine Achse brauchen. Und eine Achse kriegen wir eigentlich nur dadurch, dass wir sozusagen was Lineares haben. Das heißt, wir müssen zunächst mal eine Linie durch das Bild durchziehen. Das heißt, wir nehmen eine Linie, quer durch das Bild zum Beispiel, wie das so ein Scanner auch macht, der ein Bild abtastet, und gehen sozusagen einfach dieser Linie entlang durch und registrieren, wie hell das Bild an den einzelnen Punkten ist. Damit haben wir sozusagen über die Achse dieser Linie haben wir einen Helligkeitsverlauf. Also das ist jetzt hier bei dem Bild zum Beispiel, das ist bewusst so gemacht, dass man da Schwingungen ganz deutlich sieht, haben Sie hier blau quer durch eine Linie. Und hier aufgetragen ist, wie sich die Helligkeit sozusagen entlang der Linie verändert. Da gibt es Stellen, an denen ist es sehr dunkel, es gibt Stellen, an denen ist es sehr hell. Und das kann durchaus auch so eine Sinusschwingung sein. Eine Sinusschwingung heißt in dem Fall eigentlich sozusagen so ein regelmäßiges Streifenmuster, das aber auch eben sozusagen hier an den Rändern eben wirklich ausfließt, also nicht Streifen mit harten Rändern, sondern Streifen mit verfließenden weichen Rändern sozusagen. So ein Streifenmuster wäre so eine Sinusschwingung, und es gibt natürlich alle möglichen anderen Schwingungen auch, und man kann die Dinge genauso in den Frequenzraum transformieren. Das müsste ja hier dieses Applet sein, auch mit dem man das vorführen kann. Jetzt gehen wir zuerst mal vielleicht Zu so einem ganz einfachen Beispiel, das ist eine Sinusschwingung sozusagen als Bild. Ja, Sie sehen, es ist hier, es wird abwechselnd weiß, schwarz, weiß, schwarz, weiß, schwarz und die Übergänge sind fließend gemacht. Das heißt, es wird langsam dunkler, dann ist ein Höhepunkt des Schwarzen sozusagen erreicht, dann wird es wieder heller, dann ist man bei weiß. Und wenn man den Verlauf über die Zeit plottet, dann kriegen Sie genau so eine Sinusschwingung. Und wenn Sie das Ganze jetzt in den Frequenzraum transformieren, dann können Sie genauso sagen, es gibt hier eben so ein Bild, wo Sie sozusagen an einer Stelle den Peak haben, wo Sie die genau diese Frequenz wiederfinden. Ja, die Frequenz ist natürlich bestimmt ganz einfach durch den Abstand, wenn Sie hier sozusagen den total schwarzen Punkt nehmen und im nächsten Streifen wieder einen total schwarzen und den Abstand messen zwischen den beiden, dann ist das die Periode und der Kehrwert davon ist die Frequenz. Und wenn jetzt diese Streifen enger gesetzt wären, dann wäre die Frequenz höher. Dementsprechend würde dieser Peak im Frequenzspektrum weiter raufgehen. Sie können also genauso bei Bildern sozusagen Frequenzen finden und zusammensetzen. Jetzt machen wir das Bild von vorher, da ist das irgendwie ganz interessant, weil das sind jetzt lauter Sinusschwingungen, aber die verändern sich sozusagen. Sie haben im oberen Bereich haben Sie ganz enge Sinusschwingungen, im unteren Bereich haben Sie weiter auseinanderliegende und ich kann diese Linie rauf und runter schieben. Und Sie sehen, wenn ich da oben bin, dann habe ich ganz viele Zacken sozusagen, ein schmales Zackenmuster, so einen richtigen Kamm. Das heißt, eine sehr hohe Frequenz, ja, das ändert sich sehr schnell sozusagen oder sehr auf die Strecke sozusagen sehr zusammengedrängt. Und das bedeutet, dass die Frequenz in dieser Frequenztransformationsdarstellung, also im Frequenzraum, dass dort die dominierende Frequenz eben sehr hoch ist. Und wenn ich jetzt hier runtergehe, dann sehen Sie, passieren zwei Dinge. Das eine ist, diese Peaks ziehen sich auseinander, gehen ein ganzes Stück weiter runter. Und Sie sehen auch unten, dieser größte Frequenzanteil sozusagen, der wandert nach unten. Ja, jetzt bin ich also bei einer ganz niedrigen Frequenz und Sie sehen dementsprechend auch in der Frequenzzerlegung haben wir eben diese niedrige Frequenz hier sichtbar. Das heißt, dieser Balken, der uns anzeigt, wo ist der größte Anteil der Energie, der Schwingung sozusagen, der liegt in dem Fall eben sehr niedrig im Frequenzspektrum, während er hier dann eben viel weiter oben liegt. Interessant ist es natürlich, wenn man jetzt ein echtes Bild annimmt, also jetzt nicht irgendein künstlich gemachtes Bild, sondern jetzt hier, wie zum Beispiel von dem Affen das Porträt, da können Sie natürlich genauso die Frequenzzerlegung machen und Sie können der Funktion dort oben relativ wenig ansehen, aber Sie können an der Funktion unten, an der Frequenzzerlegung, können Sie durchaus so ein bisschen erkennen, ob wir jetzt in einem recht detailreichen Bereich sind, wo wir eben ganz, ganz viele Frequenzanteile, auch sehr hohe Frequenzen haben, oder ob wir in einem Bereich sind, wo eben sehr viel sozusagen, weil da relativ regelmäßige Strukturen drin sind, wie hier die da in seinem Nasenbereich, wo wir eben sehen, es konzentriert sich stärker sozusagen auf die niedrigen Frequenzen und die höheren Frequenzen verschwinden vergleichsweise stark. Das heißt, wir können auch über Bilder in Begriffen von so einem Frequenzraum reden. Es macht guten Sinn, diese Fourier-Transformation auf Bilder anzuwenden. Und ich habe vorher gesagt, ohne den Herrn Fourier würde der MP3-Player nicht funktionieren, ohne den Herrn Fourier würde auch die Digitalkamera nicht funktionieren, das JPEG-Format nicht funktionieren. Weil sowohl dem MP3-Player eine Fourier-Transformation in der Kernidee zugrunde liegt für die Musik, und dem JPEG-Format eine Fourier-Transformation, sozusagen ein Verwandter davon jedenfalls, benutzt wird, um die Bilder zu verarbeiten, zu komprimieren. Also das ist wirklich ein ganz grundlegendes Konzept, mit dem wir an vielen Stellen zu tun haben werden noch. Deswegen erkläre ich es auch nochmal so ausführlich. Diesmal hat der Start wieder geklappt. Ich möchte noch was Zweites dazu erklären zu diesem Frequenzraum, was uns jetzt vielleicht auch noch mehr helfen könnte zu verstehen, was wir früher mal diskutiert haben. Wir haben ja dieses Abtasttheorem gehabt und haben festgestellt, wir müssen beim Abtasten mindestens zweimal die höchste vorkommende Frequenz sozusagen als Abtastfrequenz haben. Erstens mal kann man jetzt schon die höchste vorkommende Frequenz besser verstehen. Also wenn wir uns vorstellen, das Ganze ist in den Frequenzraum verlagert, dann bedeutet das, schauen wir uns das Frequenzspektrum an, das hört irgendwo auf. Oberhalb davon ist es Null. Und das Zweite ist, man kann das Abtasttheorem selber eben auch nochmal anschauen. Also jetzt schauen wir uns erstmal die Grenzfrequenzen an. Sie haben also irgendein Signal, zeitabhängig, und übertragen das jetzt in den Frequenzbereich. Das ist jetzt bestimmt nicht komplett überzeugend, aber grundsätzlich soll das darstellen, in dem Signal haben wir eben einen Bereich mit relativ niedrigen Frequenzen, einen mit relativ hohen und dazwischen ist nichts. Das heißt, wir haben hier einen Peak in der Frequenzdarstellung bei einer bestimmten niedrigen Frequenz, bei einer hohen und dazwischen nichts. Das heißt, diese Frequenzdarstellung soll diese zeitabhängige Darstellung sozusagen repräsentieren. Und die Idee ist, man kann aus dem einen ins andere durch Fourier-Transformation übertragen. Was schon mal sehr schön ist, wenn Sie diese Frequenzdarstellung haben, dann können Sie hier natürlich ganz klar abschneiden. Sie können sagen, alles oberhalb von 20 kHz zum Beispiel ist entweder nicht da bei dem Signal oder ich schneide es einfach künstlich weg. Das wäre ein sogenanntes Filter, bei dem Sie sagen, alles, was oberhalb 20 kHz ist, lassen wir weg, weil das sowieso für Menschen nicht interessant ist. Menschen können oberhalb 20 kHz nicht hören. Jetzt ist hier eine kleine Rechnerei gemacht. Ich glaube, die Zeit ist vielleicht ein bisschen zu knapp, um jetzt, weil nämlich nachher auch noch eine Ansage kommt, um jetzt diese Rechnung wirklich im Detail durchzugehen. Was das besagen soll, ist, was passiert eigentlich beim Abtasten? Nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine Sinusschwingung von F0 Hertz und Omega ist gleich 2 Pi F0, das ist also dieses Omega ist die entsprechende Kreisfrequenz. Dann können wir also sagen, Sinus Omega T ist der Wertverlauf dieser Sinusschwingung. Okay, jetzt tasten wir das mit einer bestimmten Abtastrate Fs ab. Das bedeutet, dass wir nach einmal Ts sozusagen einmal unseren Abstand sozusagen von der Abtastrate, der Periode von der Abtastrate, einmal einen Wert bilden. Das heißt, x0 ist Sinus 2 Pi F0 angewendet an der Stelle 0 mal Ts, also zunächst mal im Ursprung und dann bei einmal Ts, dann bei zweimal Ts, dann bei dreimal Ts. Also dieses Ts ist 1 durch Fs, also die Wiederkehr sozusagen, die Periode unseres Abtastsignals, Abtastzeitpunkte praktisch. Wenn man das jetzt ausrechnet, dann haben wir also sowas, Sinus, wenn das n-te Sample ist Sinus 2 Pi F0 mal n mal Ts. Und jetzt kann ich ein bisschen rechnen und die Rechnung steht hier drauf, insofern werde ich sie jetzt mit Ihnen nicht im letzten Detail durchgehen, was die Rechnung macht. Ist, sie setzt jetzt für das Fs hier nochmal k mal Fs ein und rechnet sozusagen einfach mathematisch nochmal durch und die Umformung müsste eigentlich nachvollziehbar sein, dass die beiden tatsächlich gleich sind. Das heißt, ob ich jetzt das Sinussignal mit Ts abtaste oder mit k mal Ts, das macht keinen Unterschied. Die Abtastwerte, die ich kriege, sind die gleichen. Das heißt, ob ich jetzt mit einer bestimmten Abtastfrequenz oder einem ganzzahligen Vielfachen der Abtastfrequenz arbeite, macht keinen Unterschied. Und insbesondere auch die ganzzahligen Vielfachen sind nicht mehr zu unterscheiden. Das sind letztlich diese Alias. Was bedeutet denn das, wenn ich das im Frequenzraum anschaue, dass ich für jedes Signal einerseits diese direkte Frequenztransformation des Signals habe, wie das Signal das selber sozusagen, wenn ich nur das reine Signal im Frequenzraum übertrage, widerspiegeln würde. Aber dadurch, dass ich es abgetastet habe, kann ich das Signal nicht mehr unterscheiden, also eine Frequenz, die ich da gefunden habe, nicht mehr unterscheiden vom k-fachen Vielfachen sozusagen. Also im Abstand der Abtastfrequenz wiederholt, ist diese Frequenz wieder da. Also das kann man mathematisch modellieren, indem man so eine Kammfunktion für die Abtastung nimmt und die drauf multipliziert auf die Originalfunktion. Aber in der Praxis ist der Effekt letztlich, Sie haben hier Ihr Originalsignal, das Frequenzspektrum vom Originalsignal. Und das hier ist Ihre Abtastfrequenz. Und jetzt haben Sie sozusagen das gleiche Frequenzspektrum hier nochmal, genau im Abstand der Abtastfrequenz. Die Abtastfrequenz ist ja einfach eine Zahl im Frequenzraum. Und hier beginnt sozusagen das Spektrum nochmal und hier nochmal und weiter oben nochmal und weiter oben nochmal. Und weil das Ganze ein mathematisch sozusagen symmetrischer Vorgang ist, ist auch im negativen Bereich das so, dass Sie hier nach links rüber sozusagen ein Spiegelbild von Ihrem Originalspektrum haben und auch das wiederholt sich entlang der Frequenzachse. So kann man sich das im Frequenzraum zumindest mal vorstellen, was da passiert. Und jetzt haben wir genau ein Problem. Nämlich, wenn unsere Abtastfrequenz nicht groß genug ist, dann überlagern sich diese Wiederholungen quasi mit dem Original. Also Sie sehen, das ist das Original, das wir eigentlich abtasten wollen. Wenn die Abtastfrequenz groß genug ist, haben wir überhaupt kein Problem. Jetzt habe ich es aber zu klein gewählt und jetzt gibt es hier sozusagen eine Überlappung zwischen der Originalschwingung und oder dem Frequenzspektrum der Originalschwingung und dem nur durch die Abtastung entstandenen wiederholten Frequenzspektrum. Was heißt das wiederholte Frequenzspektrum? Heißt im Prinzip, ich weiß es ja nicht, ob die Schwingung die einfachste war oder eine kompliziertere, eine ganzzahlige Vielfache der Schwingung. Das ist nicht unterscheidbar, darum sind die sozusagen durch das Abtasten dazugekommen. Und wenn jetzt die Abtastfrequenz zu niedrig wird, dann kommen sich die zwei ins Gehege. Und man sieht ganz deutlich, dass hier jetzt dieses Abtasttheorem wieder da ist, weil hier haben wir sozusagen einmal die Breite unseres Frequenzspektrums, die entspricht der oberen Grenzfrequenz. Und dort haben wir sozusagen jetzt in dem nach links gespiegelten Exemplar nochmal die Breite. Das heißt, wenn die mindestens zweimal FG auseinander sind, dann ist gerade der Punkt, wo sie sich sozusagen berühren. Wenn es drüber ist, dann zieht man es auseinander. Ja?
Wenn wir sie überschneiden, gehen dann Signale verloren oder überlagern?
Nein, es entstehen neue. Das können wir mal noch ausprobieren. Da haben wir auch noch was dazu. Hier. Wir hatten nämlich im Prinzip dazu schon ein wir hatten dazu nämlich schon ein Applet. Introduction to Sampling Theory, war das hier? Ja, genau das hier. Das hat man uns schon mal angeschaut und da habe ich nämlich gesagt, das sollten wir uns vielleicht später nochmal anschauen. Also hier haben wir ein Originalsignal, das geht an sozusagen, ganz einfach genommen, wir haben hier 50 Hertz zunächst beim Originalsignal, eine Sinusschwingung mit 50 Hertz. Die wird abgetastet, kein Problem. Sie sehen die Abtastrate, die ist hier 350 Hertz. Wenn Sie in den Frequenzraum schauen, dann sehen Sie dieses Signal hier bei 50 Hertz. Hier sehen Sie in der abgetasteten Version, sehen Sie auch wieder die 50 Hertz. Und Sie sehen, dass sich das wiederholt im Abstand von 350 Hertz, jeweils gespiegelt. Jetzt machen wir es ein bisschen komplizierter. Jetzt überlagern wir drei Frequenzanteile. 50 Hertz, 100 Hertz und 150 Hertz. Und die sieht man hier im Frequenzspektrum ganz deutlich. 50 Hertz das stärkste, 100 Hertz ein bisschen weniger stark, 150 noch weniger. Dann kommt so eine Kurve dabei raus. Das ist dieses Signal, das aus den Überlagerungen der drei Sinusschwingungen quasi entsteht. Jetzt schauen wir an, was nach der Abtastung passiert. Da haben Sie natürlich das Frequenzspektrum des Signals und dann haben Sie im Abstand von 350 Hertz die Wiederholung. Das ist das hier, die drei roten Balken, die nach rechts abfallen und dann die drei grünen Balken, die nach rechts abfallen und jeweils noch die Spiegelung drum. Das sind die drei roten Balken, die nach links abfallen, die drei grünen, die nach links abfallen. Geht alles noch gut? Das rekonstruierte Signal ist genau das, was wir brauchen. Wir haben ja 350 Hertz, ist ja mehr als 2 mal 150. Jetzt gehen wir mal auf 250 Hertz und jetzt haben wir diesen Effekt, der tatsächlich passiert, dass wir nun das Signal kaputt machen. Wir haben das Original nach wie vor unverändert und wir haben jetzt hier auch diese drei fallenden in beiden Richtungen roten Balken und Sie sehen, jetzt ist das sozusagen über Kreuz gekommen, jetzt sind rote Balken in den blauen Bereich reingerutscht. Das heißt, wir haben in dem Bereich, der eigentlich zum Frequenzspektrum unseres Originalsignals gehört, haben wir Anteile drin, die nur durch die Abtastung entstanden sind. Und wenn Sie jetzt das Signal rekonstruieren, dann werden Sie natürlich in den Frequenzbereich, den das Originalsignal hat, nämlich diese 150 Hertz, auf die wir uns wieder einschränken, mit der oberen Grenzfrequenz, und das sozusagen, das ist jetzt dann sozusagen hier abgeschnitten, ne? Den Rest wollen wir ja gar nicht anschauen, und dann gehen wir wieder zurück in den Signalraum oder im Wertverlaufsraum und sehen, dass das Signal, was wir haben, jetzt leider ein ganz anderes ist als da oben. Da ist nämlich ein Anteil drin, diese Wellen sozusagen hier, die nun einfach aus dem roten Signal stammen. Die stammen rein aus der Spiegelung sozusagen unseres Signals durch die Abtastung. Und wenn ich das noch weitermache, dann komme ich am Schluss auf Signale, die mit dem Originalsignal fast gar nichts mehr zu tun haben, wenn das Verhältnis noch schlechter ist. Und wenn Sie sich erinnern, was da in der Praxis sozusagen passiert, haben wir das auch schon gehört und gesehen, das sind eben diese Aliase. Wir hatten mal so ein Beispiel, wo man eigentlich die Frequenz sozusagen von dem Signal erhöhen, aber dadurch, dass eben die Abtastung passiert, plötzlich niedrigere Signale hören. Das sind so solche Beispiele, wo eben Signalanteile einfach neu entstehen, die nur durch die Abtastung entstanden sind, Artefakte durch die Abtastung. Oder die Moiré-Muster zum Beispiel wäre bei Bildern ein Beispiel, wo genau das passiert. Und das ist jetzt sozusagen nochmal eine zweite Sicht gewesen darauf, was eigentlich passiert bei der Abtastung und gerade wenn solche Aliase entstehen, das kann man im Frequenzraum mathematisch ein bisschen besser in den Griff kriegen. Ich habe ganz bewusst jetzt hier in der Mathematik mich ziemlich sozusagen an der Oberfläche gehalten und versucht nur ein Verständnis dafür zu erwecken, was die Leute machen, wenn sie an der Stelle Mathematik betreiben. Aber ich denke, das ist schon klar, dass diese Hilfsmittel extrem hilfreich sind, um zu verstehen, was tatsächlich mit digitalen Signalen und ihrer Verarbeitung vorgeht und dass man eigentlich nicht darauf verzichten möchte, natürlich diese mathematischen Hilfsmittel zu benutzen. Ja, wie gesagt, das war nur eine Nacherklärung von was, das wir schon angeschaut haben. Ganz wichtig war jetzt für heute, dass Sie eben mal grob eine Idee haben, was ein Frequenzspektrum, eine Fourier-Transformation ist. Es gäbe jetzt noch ein ganzes kleines Kapitel nur über Filter. Das werde ich jetzt heute nicht mehr anschneiden, das ist auch nicht mehr so furchtbar viel. Ich möchte aber trotzdem bitten, die letzten paar Minuten da zu bleiben, weil wir noch wieder mal einen extra Programmpunkt haben. Also Sie haben ja gesehen, dass jetzt noch Leute reingekommen sind, die Frau Petrova und ihren Namen weiß ich jetzt auswendig leider nicht. Die wollen aus Sicht der Studentenvertretung nochmal mit Ihnen sprechen. Also bleiben Sie im Moment da und hören Sie den beiden nochmal zu.
Die Medieninformatik.
Ja, kann ich machen. Zuerst müssen wir das mal hier stoppen.